Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Ati und Lanzi über Battletech. Und los geht's!
Nachdem wir uns wieder zusammengefunden haben für eine weitere Folge des Drachentöter-Podcasts, darf ich wieder in Lanzi und in Ati begrüßen.
Guten Tag.
Hallo.
Oder Nacht.
Und in dem Fall.
Nachmittag. Nachmittag. Präabend.
Und in dem Fall reden wir über Battledroids.
Nach Battletech.
Warum nicht Battledroids?
Makros.
Das ist alles eine verwobene Geschichte, ja, das stimmt. Ja, in den 80er Jahren, gute 40 Jahre zurück. 84 ist von einer kleinen Firma, die damals bislang nur Lizenzprodukte hergestellt hat oder produziert hat, der Faser Incorporated Spiel rausgekommen, das hat Battledroids geheißen. Und da ist darum gegangen, dass sich große so Mechs, also so Kampfroboter, die von Menschen gesteuert werden, sich bekämpfen. Und nur wenn man sich den Namen so ein bisschen auf der Zunge gehen lässt, Battledroids, da kann man sich vielleicht vorstellen, dass es eine Firma gegeben hat, beziehungsweise jemanden gegeben hat, der ein bisschen Probleme mit dem Namen gehabt hat. Und deswegen wurde das dann zu umbenannt und wurde dann zu Battletech umbenannt.
Ich würde total gern irgendeine passende Star Wars Phrase einflüchten, bei mir fällt jetzt wirklich nichts ein.
Ja, ja, ich kann mal sagen, also,
it's a trap.
Das war jetzt aber sehr offensichtlich.
Danke.
Aber ich muss schon fairerweise sagen, also Droiden, sind die woanders aufgekommen? Nein.
Nee, es sind nur Verkürzungen von Androiden, aber es ist...
Naja. Androiden, glaube ich, ist ja mehr, also die Bezeichnung für menschenähnliche Roboter. Und Droiden waren ja dann die anderen, ja. Jetzt kann man natürlich als Star Wars-Fan dann drüber diskutieren, ob es dann der C3PO eigentlich ein Droide oder Androide ist. Der R2D2 ist ganz klar ein Droide.
Aber er ist kein Druide.
Nein.
Druide ist wieder was anderes.
Aber ist der C3PO ein Druide, wer golden ist, wie die goldene Sichel beim Miraculix, beim Asterix?
Bam! Die Frage ist das, ob er nicht deswegen sogar erst den roten Arm gekriegt hat zum Schluss. Bam.
Gut, machen wir
weiter. Wieso einen roten Arm? Weil der Miraculix einen roten Umhang hat. Aber das sollte man ausdiskutieren.
Na, passt.
Ich verstehe.
Was ich nicht gewusst habe, ganz, ganz kurz nochmal.
Ja, da braucht man mehr Alkohol für das zum Ausdiskutieren.
Ja. Faser hat nur Lizenzprodukte hergestellt?
Ja, die haben mit angefangen mit Traveller hauptsächlich. Das waren ihr.
Faser hat
ziemlich viele und ziemlich ganz brauchbare Deckpläne, diverse Schiffserweiterungen.
Es gibt da Star Trek Tabletop.
Unbedeutendes
Star Trek. Das war ein Lizenzthema, ja, das weiß ich.
Das ist auch kurz vor Battletech rausgekommen.
Ja, wobei das ist. Möchte ich ganz kurz sagen, das ist, glaube ich, Starfleet Command oder Prime Directive heißt, das Rollenspiel ist Prime Directive. Das ist insofern interessant, weil die nämlich aufgrund von Lizenzthemen haben sie nämlich nur gewisse Dinge nehmen dürfen und haben damit ein ganz eigenes vom jetzigen Star Trek Universum unabhängiges
das ist
Universum.
Star Trek Podcast, du bist da falsch.
Ja, ich weiß, Entschuldigung, ich gehe in den nächsten Raum.
Also das war eine Geschichte, die eigentlich parallel gerannt ist. Also die Armadillo Design Büro hat praktisch
ja, genau,
das,
ja.
die hat eine Lizenz gekriegt und die ist seltsamerweise so immer noch gültig. Ja. Sie dürfen aber nur die Original Series und das, was sie selber daraus entwickelt haben.
Nur Original Series. Also genau. Wenn man jetzt sagt, der J.J. Abrams...
Personen dürfen nicht kommen.
Genau, also wenn man sagt, der J.J. Abrams hat eine eigene Zeitlinie geschaffen, es gibt seit die 80er Jahre parallele eigene Zeitlinie, das ist quasi Prime Directive von Faser. Und das Coole ist,
Prime Directive ist von Armadillo Design Büro und die Faser hat die ganz offizielle Star Trek Universum.
Und das Coole ist nämlich das, weil ich habe nämlich das abonniert auf, also die Benachrichtigungen auf Drive-Thru-RPG und da kommen immer noch neue Produkte aus. Und es ist so, Es ist ein Tabletop, das wahnsinnig kompliziert ist. Also ich glaube, wo du wirklich viel rechnen musst und du hast, glaube ich, de facto keine Figuren, sondern die musst du halt selber ausdrucken auf Papier. Es ist so richtig schön oldschool, aber sie haben sehr geile Ideen drinnen. Und damit Ati zurück zu dir und Battledroids oder Tech oder was auch immer.
So, wo waren wir jetzt? Genau, Battledroids, Robotech und so. Wie gesagt, ist 1984 rausgekommen, Battledroids, wurde dann eben umbenannt aus Schimpfgründen seitens Lucasfilm. und heißt dann seitdem Battletech. Die erste Berührung habe ich gehabt mit Battletech, das ist so 87 so gewesen, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die deutsche Version rausgekommen ist. Die englische habe ich jetzt nicht kennen. Internet hat es halt noch nicht gegeben, es hat keine Möglichkeiten gibt, dich über irgendwas zu informieren. Und ich wollte eigentlich, ich war ein großer Fan von Robotech und wollte eigentlich ein Rollenspiel haben, das irgendwie mit dem zu tun hat.
Entschuldigung, da muss ich jetzt ganz kurz nachfragen.
Ja, bitte.
Was ist Robotech dann? Das ist ja wieder was anderes, oder?
Das ist anders. Das hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Ja, schon was, aber rechtlich. Und zu dem kommen wir da, weil das ist vielleicht ein sehr interessantes Thema dann für die, dass du mal da reinliest und kannst vielleicht da eine eigene Folge. Da geht sie wirklich eine eigene Folge für einen Podcast aus über diesen Rechtsstreit, der sich da über 30, 40 Jahre gezogen hat. Und Robotech war eine Anime-Serie oder ist eine Anime-Serie, die da gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, ich wollte mir einfach da mal so, hätte mir voll taugt, aber es hat es da nicht wirklich zu dem Zeitpunkt. Das Rollenspiel war nicht verfügbar bei uns. Und ich habe dann einen Katalog von unserem deutschen Verlag, Fantasy Productions, ein Spiel gesehen, war irgendwie so ein großer Roboter, so vorgekommen, und dachte, ah, das hat das mit dem zu tun, oder nicht, oder wie auch immer, und hat auch einen ähnlichen Namen gehabt. Und schlussendlich habe ich gedacht, ja, das bestelle ich. War dann ein bisschen enttäuscht, weil das war die gleiche Bestellung, wo ein Freund von mir Midgard bestellt hat. War ein klassisches Rollenspiel. Und ich habe mir gedacht, und ein Science-Fiction-Rollenspiel, weil es war eigentlich kein Rollenspiel, es war ein Brettspiel. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, packen wir das halt einmal aus, lesen wir das einmal ganz durch. Und sobald ich das Regelwerk so durchgelesen habe, war ich eigentlich sofort drinnen. Also das war eine Welt oder ein Universum beschrieben, das einmal eine sozusagen quasi den technologischen Höchststand erreicht hat, wo alles passt hat für die Menschen und sie eigentlich durch die Gier, Dummheit in die Steinzeit im Prinzip sind fast zurückgeschossen haben, wo die ganzen technologischen Errungenschaften teilweise verloren gegangen sind oder nicht mehr verstanden werden. Im Grunde ist im Prinzip gesehen eine Welt beschrieben worden, wie ähnlich wie Mad Max mit Max. Das war einfach so die so diese Grundstimmung, die darüber gekommen ist.
Also Mad Max.
Genau. Und
ich bin 40, ich darf aber nicht keine Kinder, aber ich darf so Dad-Jokes machen.
Das, ist okay. Das geht schon. Ja. Und ja, aber das war einfach da irgendwie immersives. Es war ja nicht so, dass da, wie soll ich sagen, es hat auch gleich diese in so Sidebars ist die Geschichte von diversen Fraktionen erzählt worden oder die generelle Hintergrundgeschichte, wie diese ganzen Mechs technisch funktionieren. Und das hat einen einfach gleich reingezogen irgendwie. Das war einfach, da war sofort ein Bild im Kopf da und das hat einfach irgendwie Klick gemacht. Dann waren die Mechkrieger halt so Art, die sind so beschrieben worden, zumindest in dem ersten Regelwerk, wie so Art Ritter, die halt ihre Mechs als Rüstungen ansehen, die auch vererbt werden, so wie damals vielleicht auch die im Mittelalter die Rüstungen teilweise auch Erbstücke waren. Und wo halt die teilweise Generationen lang verwendet worden sind, diese Kampf, weil die einfach nicht mehr hergestellt werden konnten oder halt nur sehr schwierig. Und das Wissen um viele dieser Prozesse einfach voll angegangen ist. Und die halt einfach dann irgendwie zusammengeklebt wurden und zusammengeschustert wurden nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass dann eine eigene, also unter anderem eine Kaste gegeben hat oder eigenen, die Entrechteten, die quasi, die dann keinen Mech gehabt haben. Die haben ihr Mech verloren und haben halt praktisch das nehmen müssen, was da, haben sie praktisch so wieder das erwerben müssen, das Recht, dass sie einen Mech steuern. Und das war, diese kleinen so Futzelchen, die da verstreut waren in diesen ersten Regelheftchen, was ich in der Hand gehabt habe, die waren schon wirklich sehr ansprechend, sehr interessant und das Brettspiel war dann sofort bei mir und auch eigentlich witzigerweise in meinem Freundeskreis der Renner. Also das haben wir sehr oft gespielt.
Entschuldigung, weil du sagst, Brettspiel,
bitte.
Brettspiel oder Tabletop?
Nein, Brettspiel.
Das war wirklich nur Brettspiel.
Genau, mit einem Hexfeld und ganz normal Brettspiel. Also mit dem Würfelchen, was die Datenblätter gehabt, was halt damals noch irgendwie dem Menschen zumutbar war, dass man Datenblätter ausfüllt und diese dann mit wo man wirklich zahlen und ein bisschen rechnen und so. Es ist für mich praktisch auch Battletech ein bisschen sehr emotionale Geschichte in der Einsicht, weil ich sehr viele Leute über das kennengelernt habe. Und sehr viel einfach schöne Erlebnisse im Freundeskreis einfach auch in einer Runde Battletech passiert sind. Schlussendlich ist es halt dann mehr geworden. Es ist dann ein Rollenspielsystem dann dazu geschustert worden, muss man eigentlich fast sagen, weil Phase, als ich gedacht habe, ja, es gibt viele Rollenspiele, es war gerade so Ende der 80er, wo Rollenspiele gerade sehr Mainstream geworden sind und unter Anführungszeichen Mainstream und oder ein breiteres Publikum gefunden haben, sagen wir mal so. Und da haben sie halt an dem ein bisschen sich beteiligen wollen. Nur ist halt dann einfach ein bisschen das passiert, dass halt die natürlich mit mehr Quellenbüchern, mit mehr Dings ist das Ganze ein bisschen verwaschen worden. Also dieses was früher, also im Battle Droids überhaupt, also in dem Prototypen quasi von Battletech, wurde das überhaupt so beschrieben, dass das eigentlich Mechs gar nicht mehr hergestellt, dass es eigentlich keine Fabriken alles zerstört, alles in Ruinen liegt, mehr oder minder. Und das ist dann immer ein bisschen mehr abgeschwächt worden. Ich war mal das gewesen, das ist nur gegangen, das hat praktisch da noch was gegeben, das ein Wengerl. Und im Endeffekt ist das halt dann diese bisschen Endzeitstimmung, die da war, ist immer mehr ein bisschen abgeschwächt worden. Und es ist dann auch ein 20-jähriger Sprung passiert, von der Zeitlinie her. Und da finde ich sehr viel Potenzial ein bisschen verschenkt worden, dass sie in einem gescheiten Kontext das alles zu bringen und dann halt eben wie dieses Erwachen der Technologie oder wie dieses neue Erfinden der Technologie, die halt einfach auch im Einzelroman beschrieben ist, wie das stattfindet. Und es ist halt dann sehr schnell vorgespult worden zu einem bestimmten Ereignis, wo die Überreste, sage ich jetzt einmal, oder die Nachfahren von der ehemaligen Armee dieses Bundes, dieser ganzen Welt beherrscht hat eigentlich, zurückkehren und ihr Recht einfordern, dass ihnen wieder die Erde gehört.
Klar.
Die Clans, richtig. Und ja, das war halt einfach dann irgendwie, dann für mich ist ab den Clans dann ein bisschen das Ganze, dieser Reiz ein bisschen abgeschwächt worden. Was alles natürlich immer ungebrochen war, ist einfach das, dass das einfach vom Spieldesign her, auch wenn es ein sehr glücksbasierendes System ist und sehr seine eigenen Schwächen natürlich hat, hat es einige innovative Sachen gehabt. Zum Beispiel war eben, dass die Einschränkung, die mit dem man leben muss, die Hitze ist. Das heißt, der Hitzeaufbau von allen Systemen. Was eigentlich gar nicht so weit hergeholt ist generell, weil das von Reaktoren und von allem drum und dran immer die Problem ist, wie führt man die Hitze ab? Das bis dahin war eigentlich nur Treibstoff oder irgendwelche anderen so Ressourcen als Einschränkung für Bewegung oder für logistische Handlungen irgendwie relevant. Und das ist das erste Mal, dass irgendwie etwas war, was man kurzzeitig behindert, aber wenn man es geschickt macht, dann kann man damit mehr herausholen und das ein bisschen gut aufbauen. Das Hitzemanagement ist einer der wichtigsten taktischen und strategischen Faktoren, wenn man seine Max steuert.
Man steuert dann im Prinzip einfach diese Roboter, die halt von ein paar Meter bis zu viel, viel groß sind.
Naja, die sind um die 10 Meter groß, so circa,
Der größte ist der Titan, oder wie der heißt, die sind schon ordentlich gescheit.
Ja, bis zu den Clan kriegen, ist eigentlich der Tor witzigerweise der größte, beschrieben. Der mit 15 Metern oder so, und ja. Oder sind wir halt bei von den Clans, und der Atlas eigentlich nur 12 oder 13 Meter oder
so. Der Atlas ist der schwerste. Aber genau, da geht's auch um die Tonnage mehr, aber die sind alle so 10, 15 Meter, also riesige Weltenzerstörer, wie man es zum Beispiel mit die Titanen kennt, bei Warhammer 40.000, also die so ganz groß sind, ja. Die gibt es eigentlich nicht.
Oder wenn man einen Vergleich hat zu Neon Genesis, die Dinger tut uns dann auch wesentlich größer.
Es ist kein Kampfanzug, wie vielleicht bei vielen so Anime-Serien, aber es ist ein bisschen größer. So wie im Prinzip sehen, wie bei Robotech bzw. Macross der Vorlage dazu.
Ja gut, Kampfanzüge gibt es ja die Elementaren bei den Clans.
Das ist dann später gekommen, ja genau.
Aber die
mittlerweile gibt es
ja. Und grundsätzlich ist es aber so, dass die angetrieben werden durch einen klassischen Atomreaktor, oder?
Fusionsreaktor, genau. Also wie gesagt, genau, um auf die Mechaniken ein bisschen einzugehen, es ist ein Brettspiel, das, wie schon erwähnt habe, auf Hexfeldbewegung basiert, die einfach mehr genauere Möglichkeiten zur Verfügung stellt als klassische so Quadrate. Und das System ist auf zwei sechsseitigen Würfeln aufgebaut. Je höher, desto besser. Wo halt einfach verschiedene Würfe darauf basieren, angefangen von Trefferwürfen über Ohnmächtigkeitswürfe der Piloten, ist alles das gleiche im Prinzip gesehen. Würfelprinzip. Du hast pro Mech ein Datenblatt. Auf diesem Datenblatt ist erfasst, wie gut die Panzerung wo beieinander ist, die interne Struktur, die die Panzerung trägt, und alle internen Systeme wie Waffen, Wärmetauscher, die für den Hitzeabbau zuständig sind, Sensoren, das Gyroskop, das das Ding aufrecht hält, der Reaktor und dergleichen. Vermerkt ist auch der Fähigkeitslevel des Piloten, beziehungsweise auch die, wie viele Treffer der schon erhalten hat. Oder ob er schon verletzt ist, praktisch durch Kopftreffer, durch irgendwelche Hitzestau dergleichen. Ja, und dann gibt es auch noch eine nette Hitzetabelle. Man hat eine bestimmte Anzahl von Wärmetauschern. Und wenn sich die Wärmepunkte der einzelnen Aktionen und Waffenabfeuerungen höher zusammen addiert als dieser Wert, dann wird es eingetragen auf einer sogenannten Hitzeskala und dort passieren dann schlimme Dinge, wenn man die zu hoch werden lässt. Das heißt, man hat zum Beispiel 10 Wärmetauscher, schießt einen sehr schwere Laser ab, die jeweils 8 Hitze produzieren. Dann ist man auf 16 und hat 6 Hitze, also Überhitzung produziert. Wenn man das in der nächsten Runde gleich nochmal fortführt, ist man schon auf 12 oben. Wenn man zum Beispiel dann nur mehr einen abfeuert, hat man 2 Hitze über, also 2 Wärmetauscher über und ist dann nur mehr 4 unten.
Was ich bei den Wärmetauscher ziemlich super finde, ist das, wo man nämlich auch mit der Umgebung spülen kann, auf die Hexfelder, wann da nämlich ein Wasser ist, also ein See zum Beispiel, kann man sich einstellen und dann, glaube ich, kann man zusätzlich Hitze abbauen,
wenn man drinnen steht. Wenn du ein Bein hast, ja, genau.
Ja, dann, das ist ziemlich gässig.
Generell hat die, wobei Umwelteffekte und dergleichen nur begrenzt in den ersten Regelwerken drinnen waren, zum Beispiel Feuer, wenn zum Beispiel, es hat Regeln gegeben, oder gibt Regeln dafür, wenn Laserfeuer zum Beispiel daneben geht und ein Mech steht, Sprichwort im Wald, dann kann es sein, dass das Laserfeuer das Hexfeld entzündet und der Mech dann im Feuer steht und dann tut die Hitze aufbaut. Der Reaktor kann getroffen werden, beziehungsweise die Abschirmung des Reaktors kann getroffen werden, wodurch mehr Hitze frei wird. Und alles ein bisschen eingeschränkter dann ist.
Dann machst du Bang.
Nein, Bang. Das machst du beim Kopftreffer. Dann bist
du Munitionstreffer.
Oder ja, Munitionstreffer. Nein, es ist grundsätzlich so, wenn man angreift, du greifst zuerst, also du hast ja immer genau, wo man trifft, du greifst immer zuerst die Panzerung an, das kann man immer so nett oberstreichen und dann greift man die internen Strukturen und das ist dann wirklich schier, weil dann ist auf einmal der Arm weg oder der Fuß weg, dann fällt der Mech um, kannst schlechter schießen.
Technisch gesehen machst du einen Wurf, aber ja, der ist ziemlich schwierig.
Genau, also dann machst du einen Wurf und dann fällt er um oder so. Also du kannst zum Beispiel dich nicht mehr bewegen oder eben die Geschichte, wo du wirklich sagst, das ist ein gezielter Kopftreffer, weil da normalerweise ist ja so, bevor der Mech explodiert, kannst du quasi ausschießen als Pilot. Also bei uns war das ja so, was du sagst, okay, flee to live another day und oder die another day.
Ich glaube aber, dass das System, also gerade so wie die Art und Weise, wie bei Battletech ja die Panzerung und innere Struktur gehandhabt wird, ist ja bei Bohrfaser-Systemen dann mehr oder weniger parallel entwickelt worden. Weil kann man erinnern, bei Interceptor und Centurion, also sprich ein System aus einem anderen Setting, was auch von Faser vertrieben worden ist, war ja das nicht unähnlich, wo man die externe Panzerung und dann auf interne Strukturen und ja, dann.
Weil gerade Interceptor sehr speziell war mit seinem Schadensflussdiagramm. Die Idee ist vielleicht ja, inspiriert von ihm, aber es ist trotzdem rein von wie es abläuft, dann doch ein bisschen anders. Aber ja, das mag schon durchaus gewesen sein. Wobei jetzt das nicht irgendwie, ja, man hat eine Panzerung und dort passieren schlimme Dinge drunter. Aber normalerweise ist es so, dass das irgendwie einen kritischen Wurf geändert hat bei den meisten Systemen irgendwie, dass es so wirklich diese interne Struktur gibt, wo dann pro Treffer wirklich die Chance ist, dass man irgendwas Kritisches erwischt. Ja, das war schon ja so ein Ding vom Battledeck.
Du hast zuerst ja noch die Panzerung weggeschießen müssen und wie gesagt, die Möglichkeit war mit einem Kopftreffer, da hast du aber wirklich gut treffen müssen. Ich glaube, das war dann ein Sechser-Basch oder sowas. Ja. Ein getüter Sechser-Basch. Dann hast du aber den Piloten auch gleich erwischt.
Naja, du hast maximal 9 Panzerpunkte am Kopf, weil jede Stelle hat eine maximale Panzerung, die auch nicht manche Mechs haben auch weniger gehabt. Mhm. Zum Beispiel irgendwelche Leichtmechs haben vielleicht nur 6 oder Panzerpunkte gehabt am Kopf. Und wenn du es mit einer Waffe erwischt hast, die mehr Schaden gemacht hast, dann bist du halt in der Internetstruktur durch oder ganz alles weggeschossen.
Was ich auch spannend gefunden habe, war das mit minimalem und maximal Reichweiten von den Waffen. Also wo du da die Möglichkeit gehabt hast, halt dass ich was einfach Mech gegeben hast, du hast schnell hinmüssen und dann den wirklich, glaube ich, man hat ja stellenweise auch mit die Fäuste attackieren können.
Genau, ja. Aber das Rahmenangriffe.
Ja, Rahmenangriffe.
Du musst da springen können mit den, einfach draufspringen auf den Gegner.
Jump Packs.
Genau. Aber weißt, wenn man das ist, wie die ganzen Systeme, was in die 80er rausgekommen sind, einmal drüber zieht, war das erste Mal, dass man so Minimaldistanzen gehabt hat für Waffen in Science-Fiction-Systemen? Oder anders gesagt, bei klassischen Fantasy-Systemen, oder ich weiß es nicht, wie es bei anderen Science-Fiction-Systemen war zu der Zeit, was so, dass Panzerung nicht weggeschossen worden ist, sondern einfach, du hast einfach getroffen und die Panzerung ist angezogen worden. Dass da Panzerung verloren geht, wie es da ist, habe ich eigentlich sonst
ein bisschen ja, schon, gegeben. Aber jetzt in der Form, 1984, war schon ein bisschen, man hat schon ein paar Innovationen gehabt, das Battle, das muss man schon sagen.
Ich glaube, dass man anzeigen muss, dass.
Ist auch deswegen so eingeschlagen.
Kann jetzt natürlich nicht sagen von 1984, aber ich glaube, wenn du jetzt also Battletech oder vergleichst und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt sonst mehr, du hast ja gesagt, der Freund hat sich Midgard bestellt. Ja? also mehr oder weniger mehr Fantasy hast. Bei Fantasy ist ja der Fokus anderer, da hast du den Charakter hat eine Rüstung und du hast quasi da, aber du hast keine großen Gerätschaften. Also du hast jetzt nicht irgendwie den Dampfpanzer oder sowas. Also wenn du mit mir spielst, ist der Wunsch sicher auch mal aufgekommen von mir. Aber trotzdem, also du hast sowas nicht. Und ich glaube, da haben wir schon die Dualität, dass du sagst, natürlich ist das, also gerade beim Brettspiel natürlich zentral auf dem Mech, aber trotzdem, du hast den Piloten, der Fähigkeiten hat und der theoretisch auch Waffen dabei haben könnte, ja, ob das jetzt was hilft oder nicht.
Nein, eher nicht.
Eher nicht, ja. Und halt den Mech, also das heißt, wo du auf einmal auf das Gerät auch zentriert bist irgendwie. Also ich glaube, das war eher das Novum. Ja.
Wie gut der Pilot war, hat einfach nur vorgegeben, welcher Wert zu übertreffen, weil du musst einen bestimmten Wert überwürfeln und dieser Mindestwurf ist einfach niedriger gewesen, je besser der Pilot. Das ist einfach alles.
Ich kann mich erinnern, du hast mindestens einen Wert gehabt, hast einen zweiten Anerkopf vom Schießen.
Du hast den Pilotenwert gehabt, der für dazu gedacht war, wenn man irgendwelche schwieriges Gelände durchgeht, dass man würfelt oder wenn man zu viel Schaden erhalten hat, dass der Mech vielleicht aus dem Gleichgewicht kommt durch die Wucht des Angriffes, diverse Nahkampfgeschichten. Durch sowas ist man dann gezwungen gewesen, einen Mechpilotenwurf zu machen. Der Ballschützenwert war dann derjenige, der herangezogen ist, wenn man geschossen hat.
Wobei man sagen muss, dass ja eigentlich trotzdem bei den Mechs eher jetzt die Schusswaffen im Vordergrund waren. Ich glaube, es gibt einen, der Hatchetman, der diese berühmte Axt hat oder sowas.
Bitte? Ja, die Nahkampfaxt, ja.
Ja, genau, die Nahkampfaxt, aber sonst Nahkampf.
Nee, vielleicht zu den späteren Werken. Früher waren eher so Raketen, Laser. Das ist erst wirklich ein bisschen so später gekommen, die Idee mit den Nahkampfwaffen überhaupt und dass das formal in Mech-Designs verwendet worden ist. Es hat auch Regeln gegeben, wenn man irgendwas aufhebt, ich glaube sogar für Keulen so Attacken, aber das ist halt ja eher so, ja.
Es hat ja im Prinzip das Grundspiel gegeben im Endeffekt, dann ist es erweitert worden, war das zu dem Zeitpunkt schon. City Tech und Co. hat es dann parallel gegeben?
Diese Veröffentlichungslinie, vor allem in den ersten 10 Jahren, ist ein bisschen konfus, weil du hast Faser, dann hast die deutsche Lizenz hat dann Fantasy Productions gekriegt und Fantasy Productions hat dann einige Sachen zusammengenommen, weg da. Währenddessen hat Faser anders veröffentlicht. Das ist ein bisschen teilweise anders gewesen, wie die Zeitlinie sich da abläuft. Aber im Wesentlichen war es so, dass zu dem Zeitpunkt, wie die deutsche Version rausgekommen ist, 1988, hat es CityTech und AeroTech schon gegeben. Also die Luftkampfregeln und die Startkampfregeln waren schon da draußen. Und da ist dann eigentlich dann relativ dann schnell gegangen in Richtung dann der Clankriege auch, weil eben das Wort dann schon, naja, das Knäns dann schon angefangen.
Kennst du eigentlich so, das muss um 2000 ungefähr gewesen sein, also WizKids Games hat einmal MechWarrior-Linie ausgebracht.
Ja, diese Klicks-Geschichte haben sie ja, auch genau, praktisch genau. gemacht, genau.
Also Hero-Klicks heißt das System.
Ja, genau, und auf dem basierend hat es auch eins gegeben, ist auch nicht so gut angekommen, es war das Dark Age, dann
also ja, genau.
Die Zeitlinie, die angefangen worden ist, die ungefähr, naja, so 70, 80 Jahre nachdem die ursprüngliche Setting angefangen hat, also 3025 ist so das klassische Setting, dann hat es dann eben die 3050 hat es dann mit den Clans angefangen, dann gibt es dann diese Ära, wo zwei große Reiche, die sich zusammengetan haben, dann in einen Bürgerkrieg auseinandergefallen sind oder zerfallen sind. Und dann gibt es die Zeit, wo eine so quasi religiöse Organisation einen Krieg vom Zaun bricht, der die ganze Innersphäre, so heißt dieser ganze Bereich, der von Menschen besiedelt ist, oder wichtigerer Bereich, in das totalen Chaos gestürzt hat. In
Blakes Namen, oder? In Blaine's Namen.
Blake, der Dschihad genannt. Dann ist eben die Dark Age gekommen und dann ist dann die Age of Republic und dann ist die Ilkhan Aging, sowas in der Richtung. Das ist momentan, wo die Zeitlinie gerade steht, bei 3151, 52 so in der Gegend herum. Da kommt jetzt ein Quellenband dann bald raus und das ist so in etwa, ja, so circa die
Ilkhan ist ja quasi der Chef von den Clans, oder? Das ist ja jeweils der Khan, oder? Bei den jeweiligen, beim einzelnen Clan, soweit ich weiß jetzt. Also.
Genau, der Ilkhan ist der obere Führer.
Khan der Khans.
Genau, und dann Sarkhan ist der Unterführer, also der zweite sozusagen. Und aber Ilkhan ist eine Ehrenbezeichnung für einen Clan, der schafft, Terra zu erobern. Das ist halt wirklich so ein Wir einer, der Battle.net nicht kennt, jetzt praktisch nichts anfangen können, ist aber jetzt da, das war jetzt Nerd Talk.
Gehen wir noch ein Stückchen zurück, bitte?
Ja, bitte.
Und zwar, wenn wir gerade bei den, weil du gesagt hast, das wird für die aktuelle Version demnächst für die Ressourcebook rauskommen, meines Wissens noch nur auf Englisch, nicht mehr auf Deutsch, weil ja da ein bisschen Thema ist mit Ulysses. Brauchen wir nicht besprechen.
Genau, Ulysses hat die Lizenz aus, warum auch immer verloren. Ja. Sie haben auch keinen Grund dafür gegeben, sie sind einfach entzogen worden.
Ja. Aber wir wollen ja eigentlich ja primär ja weniger über Battle.net sprechen, sondern eher ums Rundspiel drinnen. Ja, das gehört eh dazu, aber.
Hallo? Battle.net ist das Thema, oder?
Mechwarrior.
Das heißt ja anders, also müssen wir eigentlich auf einem anderen Podcast.
Ja. Gut. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es so.
Wir haben vorher drüber geredet,
gell? Genau. So, da, wir starten jetzt den zweiten Podcast. Ja.
Herzlich willkommen zu Mechwarrior.
Das Thema ist das, wann ist dann Mechwarrior rausgekommen?
Mechwarrior ist 86, glaube ich, rausgekommen. Wenn ich ganz
das ist richtig. 2 Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben. Nein, 3 Jahre. 89 war das. Mhm. Haben wir dann die zweite oder die erste Version gespielt?
Wir haben, ich glaube, soweit ich weiß, haben wir eigentlich beide gespielt. Aber das muss die erste Edition gewesen sein zuerst. Und ich habe mir die zweite erst später gekauft. Die ist, da habe ich umgestellt dann auf Englisch, weil die dann ein bisschen schneller rauskommen. Die zweite ist, glaube ich, 91 oder 92 rausgekommen, irgendwie so.
Okay, Mechwarrior ist rausgekommen. Mechwarrior war dann die Rollenspielergänzung oder eigenständiges Rollenspiel? Wie sieht man das jetzt so gesehen?
Ich muss bei dir noch was korrigieren. Ja. Khan ist der Führer von einem Clan, Sakan ist der Unterclan und Ilkhan ist derjenige, praktisch, der alle Clans sozusagen der Anführer sozusagen, der im Kriegsfall gewählt wird, um sie zu führen.
Ah, okay, danke.
Und der Ilkhan ist dann derjenige. So, gut. Das muss ich jetzt berichtigen, weil nicht, dass irgendwer dann zuhört und da.
Ja, die Hater, gell?
Und so. Ja, genau.
Na, du musst aufpassen, ja.
Genau. In der Eile habe ich das leider.
Na, das verstehe. Okay, dann passt's. Und ich hab's jetzt nicht aus, du musst doch über Mechwarrior reden.
Verdammt, ja.
Kannst jetzt nur ein paar andere Addenden machen, aber jetzt ist Mechwarrior.
Gut.
Ist Mechwarrior ein eigenständiges Rollenspiel ohne dem klassischen Battle möglich gewesen? Also Sport ist im Prinzip ein eigenständiges System. Oder war das ein Modul zum Vorhandenen?
Es war ein Modul zum Vorhandenen Brettspiel. Es war so gedacht, dass man das mit, ich habe, wie es damals gekauft habe oder gespielt habe, gehofft, dass es so vereinfachte Regeln für Mechkampf gibt. Aber nein, es war so, dass das tatsächlich einfach nur die Erweiterung für die Pilotenregeln waren, die ganz rudimentär im Brettspiel vorkommen, ist mit Fähigkeitssystem, mit allem möglichen Drum und Dran versehen worden. Sehr, ja, einfaches, schnelles, brutales System. Und aber es war immer darauf ausgelegt, dass es mit dem Brettspiel, wenn es um Mechkämpfe geht, gespielt wird.
Also anders wie bei Renegade Legend.
Genau, da hat es praktisch die Möglichkeit gegeben, das ohne den, eigentlich sogar, finde ich, sogar recht elegante und einfache Regeln. Aber wenn man auch zwei Tweaks dran hat machen müssen. Nee. Aber das hat bei Battle.net dann noch keine Option. Ist es auch mit den weiteren Editionen dann auch nicht wirklich irgendwie anders geworden.
Ich glaube, mit der Mechwarrior 2 Version oder 3er, dann ist es ein bisschen komplexer geworden, dann der ganze Charakterbau, wenn ich mich richtig erinnert.
Naja, die zweite Edition baut ein bisschen auf diesem Prioritätensystem auf, was bei Shadowrun dann war. In der zweiten Edition von Shadowrun, wo man sich aussuchen, welche Prioritäten, welche Punkte man in einzelnen Kategorien kriegt, in Attribute, Fähigkeiten, welche Vorteile und so. Ja, Ressourcen halt. Ja, genau. Und das waren die 4.
War das das, wo man dann am Anfang irgendwelche Werte gehabt hat und dann haben wir im Prinzip das invertierte System dann genommen oder sowas?
Irgendwie so. Nein, ich weiß nur, bei Shadowrun war es deswegen, weil dort immer krass, wenn du einen Rigger spielst, also einer quasi ja. Diese Vorzeige hat, dann musst du die Alpha-Priorität quasi musst du auf die Ressourcen nehmen, damit du einfach die am Anfang ordentlich ausschalten kannst. Weil wie wir alle wissen, Shadowrun ist ja eine Ausrüstungsorgie und eine Würfelorgie. Also man würfelt dort pro Wurf, hast du nicht die Anzahl von Würfeln, sondern ich glaube, das geht ja noch Kilo. Ja. So werde ich was. Also nimmst du ein Kilo W6, hast du einen Fertigkeitenwurf, 2 Kilo sind dann die Attribute und so weiter. Das steht auch irgendwo.
Und der Kampf war dann 10 Kilo.
Der Kampf war dann 10 Kilo, ja genau.
So ungefähr. Nein, aber bei Battle.net und Mechwarrior war es immer 20.
Ja. Ja, genau.
Auf was ganz manchmal waren es 3, aber das
ist
anders.
Auf was ich nämlich raus wollte, das Folgende. Ich kann mich nämlich nur erinnern, wie wir einen Charakter gebaut haben, weil wir zwei waren in derselben Kampagne, ich bin früher ausgestiegen, also wir.
Ich habe es bis zum bitteren Ende gespielt.
Ja, bis zur Aufgabe. Vom Leben. Und zwar, ich kann mich erinnern, wie wir Charakter gebaut haben. Das war nämlich anders, wie das, wie wir damals gespielt haben. dass wir alles zusammengebaut haben und dann haben wir im Prinzip den Charakter invertiert, mehr oder weniger, gefühlt.
Ja, ich weiß nicht.
Irgendwie so. Naja, du hast einen fixen Wert, ich glaube, das war 14 oder nein, 18 war das, und von dem hast du die zwei Attribute abgezogen und das war dann der Mindestwurf für die Fähigkeiten. Das waren dann diese...
Ja, irgend sowas hat
es
gegeben.
Das war die zweite Edition. Es war nicht für mich logisch aufgebaut, das war so.
Nein, ich weiß nur, wir haben...
Ja, es hat seine Lücken gehabt, vor allem waren manche Würfe, wenn du die Attribute nicht wirklich sehr hoch gegeben hast, waren manche Würfe völlig utopisch hoch, also da hast du dann 11 zu 11 und dergleichen als Mindestwürfe gehabt, die waren dann, ja.
Habt ihr eigentlich jemals längere MechWarrior-Kampagne gespielt oder so?
Ja, zwar. Also eine auch, wo es wirklich so gut wie gar keinen Mechkampf gegeben hat. Es war ein witziger sogar Solo-Kampagne mit meinem BFF. Die war eigentlich ziemlich cool, war eigentlich so mehr so wie eine Agentengeschichte. Mhm. Und da habe ich auch allerdings bei dem Mechkampf auch teilweise abstrahiert dann mit Würfen und mit Skillwürfen an sich.
Bei uns ist ja, also MechWarrior, also ich habe jetzt nie aktiv irgendwie was mit MechWarrior zum Tag gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwann hat ein guter Freund von mir, der Scherzer Chris, von der Halle der Heilung gesagt, Nancy, spielst mit bei MechWarrior? Und ich habe mir gedacht, ja. Und ich meine, ich habe auch vorher mit MechWarrior nicht so viel anfangen können, weil ich bin mit Star Trek halt aufgewachsen und immer so High Sci-Fi in Wirklichkeit oder Hardcore Sci-Fi. Und mit MechWarrior ist halt Low Sci-Fi. Das ist so, ich sage jetzt einmal, wie Battlestar Galactica halt die neuen Folgen und so. Und so ist mir auch immer die Welt präsentiert worden. Also so, es ist halt.
Ist aber das, was sie relatable macht. Ja. Weil es einfach nicht so hochtechnologische Dinge hat, sondern einfach so,
ja. Damals, ja. Damals war, wie gesagt, auf Hardcore Sci-Fi. Da habe ich nichts damit anfangen können. Mittlerweile, und da hat einfach auch die neue Battlestar Galactica sehr viel damit zu tun gehabt, ja. Einfach diese, zu sagen, du hast eigentlich so eine Art Contemporary Science Fiction. Also du hast eine Welt, die eigentlich mehr oder weniger deiner entspricht, weil wir immer uns ein bisschen lustig gemacht, dass das halt eigentlich die 90er Jahre sind, ja. So, ja, wir haben da ein Smartphone, nein, das gibt es nicht, das hat Tasten, ja, warum? Ja, das ist halt so, ja, so in die Richtung, also Technologie war halt das und als so Sondergeschichte halt die Hyperraum-Sprungschiffe und die Mechs halt, ja. Was bei uns cool war das, wir haben dann zum Rollenspiel angefangen und wir haben halt einfach auch immer sehr stark mit Mech-Regeln einfach immer gespielt, das war so, also oft einfach auch am Abend einmal einen Mechkampf oder sogar nur einen Mechkampf in der
Runde. Ja, das hat sich leider manchmal ziehen können, wenn es mehrere sind.
Ja, das war dann Ding. Aber wir haben angefangen als auf einem Planeten, als Lanze. Also quasi Lanze ist die
Basiseinheit.
Die Basiseinheit. Ja, ich glaube, wir waren da bis 4 oder 5, glaube ich, mit Unterstützung und so weiter. Der Scherz hat uns damals einfach eine alte Republik oder weiß nicht was die alte bevor das gefallen ist, bevor
also es der Sternenbund
heißt. Sternenbund, danke. Also, alte Sternenbundlager finden lassen und da jeder sein Mech kriegt. Das war so, ja, ein bisschen wie diese berühmten Tavernenszene bei D&D, wo man halt einsteigt. Ja.
Kann man mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil ich war ja.
Du warst bis später
dabei, zu kommen. Ja. Bist wieder. Also, und wir nicht Kurita waren sogar.
Bitte?
Waren wir nicht Kurita, Haus Kurita?
Nein, wir waren auf.
Aber die Steiner?
Wir waren auf irgendeinem Drecksplaneten.
Ja, aber zumindest vom Clan her, glaube ich, waren wir ja
bei den. Nein, wir waren, also Clan waren wir gar keins und Haus waren wir am Anfang nicht. Es ist dann besser geworden, ja. Und wir sind dann umeinander mal und uns haben es dann wirklich, also es hat sich wirklich über Jahre hinweg gezogen, so, also auch Spielzeitjahre. Das hat mir zum Beispiel immer recht gut gefallen. Wir haben dann natürlich irgendwann, wir haben uns Geld gehabt, dann haben wir halt ein Hyperraum-Sprungschiff einfach auch bezahlen können, dass du woanders hinfährst. Und diese Reisen, bist du ja auch von Star Trek und so weiter gewohnt, dass du so zack und du bist da. Und dort ist das ja wirklich Monate und Jahre und so weiter, wo du springst.
Ja, du hast praktisch die Landungsschiffe und Sprungschiffe. Die Landungsschiffe, ja, genau, sind die vom Planeten zum sogenannten Sprungpunkt fliegen, weil die Technologie in Battlelage ist so, dass du, die Sprungtechnologie ist so, dass du einen Bereich brauchst, wo keine Gravitation, wirklich null Gravitation ist. Und das ist halt die bekannt oder die einfachsten Punkte zum Berechnen sind die über und unter der Sonne, die Nadi- und die Zenit-Sprungpunkte.
Es sind und offenbar beides Lagrange-Punkte, wo sie die gegenseitigen Gravitationen der Himmelskörper aufheben.
Und Lagrange-Punkte gehen auch, funktionieren auch nicht, sind oft ein bisschen schwierig zu berechnen, weil sie natürlich das Ganze
irgendwie bewegt. Sprungpunkte.
Genau, die werden dann Piratensprungpunkte genannt. Man könnte theoretisch auch in den Orbit von einem Planeten springen, ungefähr, wenn man dort einen Punkt hat, der vielleicht bei einem Mond zu einem Plätzchen wird, wo keine Gravitation oder wo die Gravitation aufhebt. Aber das ist dann ein bisschen schwierig.
Mhm. Genau. Und genau, bei den Sprungschiffen ist ja so, die haben Solarkollektoren Und der Sprung an sich dauert ja nicht lange, aber das ist immer wieder Springer, dann wo aufladen, wieder 3 Wochen und dann wieder Springer und so weiter. Und du brauchst irrsinnig lang, bis du wo bist. Und es ist im Prinzip unser Galaxis und da springst du halt umeinander und da gibt es halt die verschiedenen Herrschaftsgebiete, der verschiedenen Häuser und so weiter. Und bei uns ist es so, wir haben halt da wirklich der Reihe nach durch und ich glaube, ich bin auch der Einzige, außer dem Scherzer Christian, der gemeistert hat, der wirklich von Anfang bis Ende dabei war. Alle anderen Spieler haben irgendwann einmal gewechselt. Also ganz viele Leute, die dann eingestiegen sind, wieder ausgestiegen und so weiter und so fort. Und bei uns war es dann so witzig, weil, also der Scherz ist auch für der Fan von MechWarrior oder einfach auch von der Lore her. Und wir sind dann irgendwann einmal unser eigenes Gebiet gehabt, unser eigenes, also quasi Basis dann auf dem Planet von die, ich glaube Outreach heißt der, auf dem Planet von die Wolfsdragoner, von die Wolfsdragoner.
Ja genau, Outreach.
Outreach.
Der neue Söldnerstern sozusagen.
Ja, haben wir zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst, dass ja dann die Wolfsdragoner eigentlich die Vorhut von Clan Wolf sind.
Spoiler.
Nein. Und wir sind dann auf jeden Fall, sind wir dann einmal ins Clan-Gebiet gekommen und sind dann bei die Geisterbären, gibt's ja was, die Nebelpader, Diamanthaie, Geisterbären und so weiter. Wir haben dann sogar als Clawing überlebt, also sind, haben dann auch brav mit und dann waren wir dann bei die Geisterbären dabei und sind dann mit die Geisterbären, Invasion der inneren Sphären. Sind dann draufgekommen, dass unsere Lanze, die wir, weil der Lanze lustig sein wollte, haben wir es Dragonlance genannt, weil sehr viel AD&D gespielt. Und dann sind wir draufgekommen, dass die Dragonlance in unserer Abwesenheit weiterentwickelt gehabt und dann haben wir wieder die Seiten gewechselt zu den inneren Sphären. Und irgendwann einmal haben wir dann bei Finnmark, das ist in der Planet so in die unerforschten Regionen, in der Nähe vom, nicht Haus Steiner, sondern, ich weiß nicht genau, was dort ist, haben wir auf jeden Fall unser eigenes Herrschaftsgebiet dann aus und haben die Dragon Nation ausgerufen und haben dann, glaube ich, mal 15 Planeten gehabt, mit Finnmark als Hauptplanet. Und mein Charakter, der Galen, David Galen hat der geheißen, hat dann auch sozusagen, war dann auch der Chef dort und so weiter.
Das ist auch das, was das Universum einfach von der Fülle an Informationen, die da mittlerweile vorhanden ist, einfach erlaubt ist, dass man verschiedenste Art von Kampagnen macht, angefangen von eben der klassische Agent bis hin zu Händler, über Militär orientiert, Worldbuilding unter Anführungszeichen. Es lässt sehr viel zu eigentlich, auch von den Regeln, was eigentlich auch abgedeckt
ist. Wir haben es dann eigentlich wirklich also auf mehrere Ebenen gespielt, also auf der einen Seite ganz klar Mechkämpfe, wobei da am Anfang, also quasi wie wir nur eine Lanze waren, halt das sehr stark in die Richtung gegangen ist. Dann haben wir mal wirklich eine Zeit lang nur Worldbuilding gemacht. Also ja, da bauen wir das auf Finnmark und dann bauen wir das und fliegen wir dort und überzeugen die, dass da mitmachen bei der Dragon Nation sozusagen. Dann einmal sehr stark wirklich dieses Agenten-Dings, also wo es wirklich nur um die Charaktere gegangen ist und so weiter. Und das ist auch der Scherzer Christ, das ist super weiterentwickelt, weil irgendwann hat er dann gesagt, pass auf, ihr seid jetzt zu alt. Also eure Charaktere sind zu alt, dann ist quasi der David Galen, der einfach, weil er der Einzige, weil der überblieben ist von den Spielern, irgendwann der Commander von der Dragonlance geworden ist und dann der Chef von der Dragon Nation, dann habe ich quasi meinen eigenen Sohn gespielt, der so...
Fast wie im Pentagon.
Ja, genau, fast wie im Pentagon, habe ich damals auch gesagt. Und dann war halt der eine, war halt dann quasi der Präfekt oder so, oder der Prätor haben wir es genannt, ich habe das dann so ein bisschen aufgebaut wie das römische Imperium halt.
Wie die marianische Hegemonie.
Genau. Und dann habe ich den Sohn gespielt und dann waren halt die Dragonlance, dann haben sie mal die ganzen Lanzen aufgelöst und so. Also er hat dann schon so politische Geschichten reingebracht, die dann gegen uns waren, auch in dieser eigenen Nation. Und dann waren wir halt quasi so inoffiziell einfach so ein Rescue-Team mehr oder weniger und haben halt aber trotzdem halt auch verschiedene Mechs und so weiter gehabt. Und, das würde ich nur sagen, der erste Mech, den ich gehabt habe, das war tatsächlich einer, der hat sich verwandeln können. Da gibt es nämlich auch so, das ist so ein Artefakt, glaube ich, eben so ein Makros-Artefakt, der hat sich in einen Flieger verwandeln können. Gibt es so einen einzigen Mech? Ja. Genau, der hat...
Drei Typen.
Ja. Kennen alle
nichts. Mittlerweile nimmer, aber... Ja.
Kennen alle nichts, machen keinen Schaden.
Das stimmt überhaupt
nicht. Naja, du verwandelst in einen Flieger, dann fliegst zweimal übers Feld drüber, weil du schnell bist und so weiter. Und ich bin dann mehrmals auf einen Atlas umgestiegen mit einem Jump-Pack. Also mit teilweise Clan-Tech und einem Jump-Pack. Ja. Und dann... Ja.
Wie viele Spieler waren in Summe dann, wenn man es rückblickend in Sicht
dabei? In Summe waren es wahrscheinlich sicher 12 oder 15 über die ganzen Jahre hinweg. Ja. Wir haben eigentlich immer also so 5 bis 6 Leute gehabt und die haben sicher zwei oder dreimal durchgewechselt.
Da kann man erinnern, irgendwas bei 2010 oder 2012 ist die Kampagne gestartet, wenn man genau, richtig liegt.
Genau, die haben wir lang gespielt. Ja. Und, aber das war cool, weil es also einfach, weil irgendwann einmal ist dieses, also das finde ich so schön an langen Kampagnen, egal was jetzt ist, dass du einfach irgendwann so deine eigene Geschichte einfach auch aufbaust und dann so, hey, was haben wir damals gemacht? Na schon, aber irgendwie, ich kenne so viele Rollenspiele, da spielst du kurz und dann hast du jetzt so diese Momente im Leben eines Helden, ja. Aber da zum Beispiel, dass du wirklich so diese Legacy aufbaust, dass du sagst, okay, und ich habe dann zum Beispiel überlegt, okay, wenn ich meinen Sohn spiele, wie geht das? Ja, dann ist mir eingefallen, dass mein Charakter David Galen, der zu dem Zeitpunkt schon mit dem Charakter von einer Spielerin verheiratet war, ja, dass der einmal, bevor er mit der zusammen war, bei den Clans mit einer Elementaren was gehabt hat und dann ist das ein halb elementarer Bastardsohn gewesen, der sich dann aus der royalen Erbfolge hat außernehmen müssen, damit er sozusagen das spielen kann. Das habe ich ziemlich cool gefunden.
Ja, aber ich glaube, das ist eher das Thema im Sinne von, ob ich jetzt eine fixfertige Kampagne spiele, sei es bei DSA G7 oder ähnliches, oder ob ich wirklich eine Open-End-Kampagne mache, so wie es
ja, Battle Deck Mercury gibt es nur Inspiration, weil es gibt keine richtige, sowas wie man bei anderen Rollenspielen kennt, Kampagne, sondern es gibt einfach irrsinnig viel Hintergrundmaterial und das ist halt das, was der Spieler dann aus dem oder die Spieler gemeinsam mit dem Spieler dann herausspinnen. Ja. Weil was auch nämlich die Faser mit Battle.net gemacht hat, ist das, was halt dann bei den ganzen D&D-Welten, Dragonlance zum Beispiel, dann gemacht haben, ist das, dass sie das mit auch Romane unterstützt haben im Hintergrund und die Geschichte auch über die Romane weiterentwickelt haben. Das ist zum Beispiel auch was irgendwie ein sehr wichtiger Faktor war in den.
Aber es ist schon von Haus aus festgestanden, dass Haus so und so gibt und so weiter. Also diese klassische.
Ja, wobei die ersten, also das hat sich dann auch irgendwie muss ja auch irgendwie entwickelt haben, weil du hast die ersten Karten, die man sieht, da sind die Grenzgebiete und irgendwie gezogen an und mit irgendwelchen Graden und also das war alles auch irgendwie anders auch noch ausgeschaut. Es hat sich erst alles mit der Zeit ein bisschen immer mehr gefestigt. Man fix war, es hat sogenannte Häuser gegeben, diese Nachfolgestaaten von diesem Sternenbund, die sich jetzt die übergeblieben sind, die sie noch bekämpfen und die unter der Führung eines jeweiligen Herrschhauses sind mit mehr oder weniger demokratischen Strukturen, manche dann eher Richtung Diktatur, manche mehr, ein bisschen mehr Richtung Demokratie.
Dann gibt's Comstar. Also Comstar ist ja das, was dann ein Dschihad ist.
Nein, das war
ganz was anderes.
Entschuldigung.
Das ist ganz was anderes. Das war zum GI.
Das war die World of Blake.
Das war eine Abspaltung. Ja, aber die haben sie von Comstar abgespalten.
Genau, ja, richtig. Na, Comstar ist eigentlich die Überreste, also als Organisation dort, wo die Zeitlinie anfängt, also circa im Anfang der 3000er Jahre, was circa 250 Jahre nach dem Zerfall des Sternenbundes ist. Da ist Comstar die Überreste quasi von der Firma, die diese Kommunikationsnetzwerk übergehabt hat in der inneren Sphäre. Und das ist halt so eine quasi religiöse Organisation, die glaubt, dass halt durch unter ihrem Schirmherrschaft die Menschheit sich zu Neuem entwickeln kann und versucht überall, wo Wissen auftaucht, dieses zu unterdrücken, damit sie als einziger Bewahrer des Wissens sozusagen dastehen und dadurch halt die Menschheit besser manipulieren können und besser unter ihrem eigenen Banner dann hervortreten können, in dem richtigen Moment, wenn es zu weit ist. Dieser Aspekt praktisch der das Ganze alles drum hat ja alles auch wegen, also die ganzen Faktoren haben einfach den Reiz von dem ganzen Setting ausgemacht, die einzelnen Häuser, die eigene Philosophien haben, die diese lange Geschichte und all die, was umgebaut worden ist.
Es ist ja trotzdem, muss man sagen, ich meine, es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Dune, was ja dezidiert auch als Techno-Mittelalter beschrieben wird oder Warhammer 40.000. Es ist ja eigentlich also eher so fast 20. Jahrhundert mit Mechs und Sprungschiffen und halt Internet und halt mehreren Planeten. Also jetzt vom Tech-Setting her eben fast so wie die neue Battlestar Galactica-Serie. Aber von den Systemen her schon irgendwie ein bisschen mehr in Richtung Feudal, also mit die Clans, die außen sind, mit den inneren Sphären, was so ein Feudalsystem eigentlich ein bisschen ist, und plus Comstar mit dieser Adeptus Mechanicus-artigen Religion und so weiter.
Es ist so ähnlich wie in Traveller, wo die feudale Struktur sich deswegen entwickelt hat, weil einfach Kommunikation geht zwar halbwegs, aber das Bereisen des eigenen Bereichs dauert halt länger. Und das ist natürlich dann in so einer Form praktischer, wenn man das irgendwie durch lokale Administration erledigen lässt. Also wobei ja, technisch sehen die Liga Freier Welten eigentlich ein offizieller so Föderation aus unterschiedlichen Teilstaaten ist. Die einzige so halbwegs Demokratie in der inneren Sphäre. Aber ja, das ist halt einfach auch durch einen legalen Trick, wie die Anwälte, halt einfach in eine permanente Zustand, Kriegszustandes versetzt wurde und dadurch halt einfach die Familie,
die Notverordnungen.
Genau, diese Familie, diese Notverordnung sozusagen aktiviert hat, die noch immer an der Macht eigentlich ist, beziehungsweise nominell an der Macht ist, ja.
Hast du wahr, dass wir unterschiedlichste, also wie du gesagt hast, die ganzen Häuser, die ja sehr spannend aufgezogen sind, eigentlich, so wie du auch gesagt hast, Lanzi, dass sie teilweise schon sehr deckungsgleich sind wie das, was man von Dune kennt.
Von außen betrachtet gibt es halt einfach Parallelen. Ich meine, bei Dune ist halt bezeichnend, dass das Dune an sich mehr philosophischer Aufbau ist. Und es geht da halt das Spice als quasi dieses Deus Ex Machina, kann man da fast sagen, halt als Gadget da ist. Das geht man bei MechWarrior ab, sondern es ist MechWarrior, und das gefällt mir sehr gut eigentlich, wo ich jetzt früher, also mit Hardcore-Sci-Fi auch nichts anfangen habe können, aber jetzt eben viel besser ist. Also es gibt halt einfach keine Außerirdischen. Also Mutanten oder generell, also andere Menschen oder irgendwie so gibt es halt jetzt so bis auf die Elementaren und ich glaube die Navigatoren halt bei den Clans, die halt so gewollte Genmanipulationen sind.
Manipuliert, ja.
Gibt es eigentlich auch nicht, und es ist halt, wie gesagt, halt eher wirklich so normales Technologielevel mit Mechs und Sprungschiffen, und das macht es eigentlich auch ganz interessant, weil es auf eine gewisse Art und Weise limitierend ist. Weil jetzt, also gerade wenn man zum Beispiel Star Trek anschaut, ja,
da halt einfach sehr stark. Die Story interessant, limitierend.
Ja, genau, danke, ja, das stimmt, ja. Das wollte ich so verstanden wissen, aber gut, dass du das gesagt hast. Bei Star Trek haben wir manchmal oft das Problem, da geht es bewusst auf zum Beispiel Discovery ein, ja, mit der Staffel im 32. Jahrhundert, wo man manchmal so das Gefühl hat, und das sage ich jetzt als großer Star Trek-Fan, dass sie die Autoren oft vor der eigenen Technologie fürchten. Also dass zwar alles möglich ist, aber dann wieder irgendwas nicht geht, weil, um das Ganze spannend zu machen. Und diese Problematik habe ich zum Beispiel bei MechWarrior von vornherein nicht. Weil da habe ich einfach so gewisse Dinge, die gängern und gewisse Dinge, die nicht gängern, und dadurch dieses, wie du gesagt hast, Arte, dieses interessant Limitierende für die Geschichte. Weil was zum Beispiel irrsinnig geil ist, ist das, dass ich sage, hey, wenn ich wohin fliegen möchte, dann braucht es einfach wirklich voll lang, und es kann während dieser Reise voll viel passieren.
Aber auf der anderen Seite muss man schon ansehen, ich meine, es ist halt bei Battletech, genauso wie Renegade Legend und so weiter, halt, man hast halt ein bisschen mehr Außerirdische dabei.
Ja, obwohl bei Renegade ist eher Space Opera ist, nicht mehr so wirklich Hard Science Fiction.
Ja, hast aber grundsätzlich schon das Thema, dass du eigentlich eine Military Science Fiction hast, das ist nämlich eine Hardcore Military Science Fiction, was bei Star Trek oder bei Dune in keinster Weise der Fall ist.
Also ist Battletech oder was? Na, also ich habe jetzt mal in Wiener Kampagne gehabt, da ist eigentlich was eine Händlerfamilie, und jetzt habe ich eine Version dieser Kampagne in Linz auch gespielt, und das war eigentlich, da war militärisch, und also da war nicht mehr wirklich Mechblut dabei.
Na, das nicht, also, es wird deklarativ als Military Science Fiction
Concord. Die Bücher vielleicht in teilweise, Sphäre, aber so. Aber jetzt rein das Rollenspiel an sich, das kann man sehr weit vom Militär halten.
Ja, wobei militärisch jetzt...
Wie gesagt, nochmal, an 3025, wo es ganz anfängt, ist eigentlich der Eintritt ist immer noch im permanenten Kriegszustand. Es ist auch der dritte Nachfolgekrieg nie offiziell beendet worden, es hat gar keinen offiziellen Vertrag gegeben.
Ich muss aber da jetzt einmal... Entschuldigung,
bitte. Eine Lanze brechen.
Genau.
Nein, ich muss da jetzt einmal einen nörden. Bitte. Nämlich die Frage ist, die Frage ist, was qualifizieren wir als Military Sci-Fi? Weil wir sind bei... Dass
der Fokus auf militärische Vorgänge ist. Ja, auf die Soldaten, dass die Hauptfiguren üblicherweise welche in der militärischen Struktur zu finden sind.
Ich spüre Söldner. Ich spüre, wenn ich ein Lanze spiele, spüre ich eigentlich Söldner.
Das ist voll der Wahl in der Definition. Ob Söldner oder welche militärische Organisation auch immer.
Ja. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich war Zivilin und habe keine Ahnung. MechWarrior ist jetzt... Vom Fokus her, also mehr Söldner, während Star Trek ist halt deswegen für mich Military Sci-Fi, weil es quasi eine Starfleet halt eine paramilitärische staatliche Organisation ist. Bei Dune zum Beispiel haben wir auch Military, aber mehr in Richtung so Ritter und Adelshäuser und so weiter. Also das ist für mich unterschiedlich, aber es stimmt schon. Ja,
es ist ja aber der mehr. Fokus von Star Trek ist nicht das Militärische, sondern das ist halt einfach dabei, weil es halt irgendwie eine Struktur braucht. Die Forschung und die Erforschung ist bei Star Trek halt trotzdem irgendwie zu meinem
Grundlegenden Vordergrund.
Ihr habt die neuen Star Trek-Folgen alle nicht gesehen, gell?
Die neuen Serien.
Doch. Ich rede von Star Trek. Also bei Original Series und bei Next Generation bin ich dabei. Bei Deep Space Nine.
Deep Space Nine ist eigentlich trotzdem die Grundidee. Es muss sich halt praktisch auch eine Struktur und Organisation einfach gegen einen Feind, mit dem sie einfach nichts wirklich sozusagen am Anfang zumindest entgegenzusetzen hat oder irgendwie komplett anders ist, halt einfach sie wehren. Und das, wie sich halt das entwickelt, das ist halt das Interessante dabei eigentlich. Aber es ist ja nicht von vornherein, sage ich jetzt mal, ein Konflikt zwischen zwei
brutalen Möglichkeiten, okay?
Man muss ja fairerweise sagen, das Dominion hat ja auch erst in der letzten Staffel, so die letzten drei Episoden, dann wirklich eine Thematik gehabt mit
Angriff und so weiter. Bevor es abdriftet, vielleicht.
Wieder, ja.
Vielleicht. Aber
nein, man, der Fokus ist ja komplett ein anderer. Du hast grundsätzlich bei Battletech eigentlich den Konflikt zwischen mindestens zwei Parteien, die auf einem Plan sie gegenseitig mit den Roboter, die Roboter vom Feld schießen, sagen wir es mal so.
Immer sagen,
das ist das Thema.
Wenn ich an Military Sci-Fi denke, ja, dann denke ich ganz stark an zwei Serien. Ja, das eine ist Battlestar Galactica, also die 2004er Version. Ja. Also das ist, also mehr Military Sci-Fi kann es für mich nicht werden.
Ein fortwährender Konflikt, ja. So wie bei Battletech.
Fortwährender Konflikt, ja, aber auch von der Struktur. Also das ist ja wirklich, also die Colonial Forces und auf der anderen Seite war Babylon 5. Also Babylon 5 ist auch ganz stark. Das ist die Earth Forces und so weiter. Da ist Starfleet ist viel breiter aufgestellt. Aber es stimmt schon. Also wenn man jetzt vom Konflikt ausgeht, da gebe ich euch vollkommen recht, dann ist MechWarrior natürlich mit dieser Rangstruktur und so weiter, ist einfach Military Sci-Fi.
Ich hab das nicht gesagt. Ja, das.
Nein, es ist. Ati, wenn du zeigst, hört das keiner. Ja.
Das ist mir egal.
Das ist mir wurscht.
Er weiß.
Nein, ja. Military Science ist für mich einfach deswegen, weil es zu viele andere Aspekte gibt. Und es ist der Fokus, kann man draufsetzen? Ja, dann ist es. Aber, wobei es eigentlich wurscht, wie man das im Wesentlichen erklärt. Es ist, dieser Hintergrund ist einfach einer, der durch Krieg bestimmt worden ist, immer. Also die letzten 250 Jahre zumindest. Und wo das einfach sehr treibende Faktoren waren, wo es keine in dem Sinne anderen Entwicklungslinien geben hat, wie zum Beispiel Entdeckung neuer, was weiß ich was, Dinger oder dergleichen. Oder
okay, stimmt.
Insofern ist es schon, aber man kann trotzdem innerhalb dieses Konglomerats, was das Universum in diesem ausmacht, hat man trotzdem sehr viele Möglichkeiten, wie man das Setting spielt. Wie du das Beispiel von dir genannt hast, von da herumreisen und da irgendwelche Konflikte und Kämpfe austragen, bis hin eben zu eher so, wo der ganze Krieg im Hintergrund mehr ist.
Was ich aber sagen muss, ich finde, ist da Kriege. Wahnsinnig schön, weil da finde ich MechWarrior oder Battletech, je nachdem, einfach ein sehr offenes Universum ist in der Richtung, weil es gibt trotzdem Universen, die jetzt eigentlich, zumindest meiner Denkweise her, natürlich sehr geschlossen sind, ja. Also, um wieder auf Battlestar Galactica zu kommen, ja, ein letztes Mal, Battlestar Galactica, du hast
dafür. Glaube ich nicht, aber bitte.
Danke, okay, vollkommen recht. Da denke ich mir halt, da tust du, glaube ich, schon relativ schwer, dass du was spürst, also rollenspieltechnisch.
Weil der Konflikt dich die ganze Zeit begleitet und du hast im Prinzip die Enge des Raumschiffes.
Ja, weil die ja. Geschichte ist,
da gibt es
und die suchen die Erde.
Es ist im Prinzip ein Kammerspiel in vielen Räumen so
gesehen. Das ist ja zum Beispiel das, was bei Herr der Ringe stellenweise so kritisiert wird, dass du kannst nicht, was bist du? Bist die andere Gruppe, die den anderen Ring auch hinbringt, ja. Oder du bist bei Battlestar Galactica, bist die andere Flotte, die es auch noch kippt in die andere
Gruppe. Das Thema hast du immer mit bekannte Vorbilder in Film und Fernsehen.
Ja, aber trotzdem.
Bei manchen funktioniert es besser, bei manchen weniger. Ich meine, bei Battlestar Galactica kann man das eher vorstellen, also eher kurze Kampagne, jetzt nicht unbedingt was Längeres, aber wo vielleicht auch unter Vertretermechanik dabei ist, wo vielleicht einer wirklich einen Zylonen spielt und wo eine vorgegebene Kampagne vom Spielleiter einen bestimmten Handlungsbogen umfasst. Ja, so als kurze Kampagne kann man schon durchaus vorstellen, dass das auch Spaß macht, dass das interessant ist mit
der. Aber zum Beispiel diese jahrelangen Kampagnen, diese langen Geschichten, wie es wir gespielt haben oder so, das kann man vorstellen im Star Trek-Universum, im Star Wars-Universum, im MechWarrior-Universum, Battlestar Galactica schwierig, bei Dune auch schwierig, außer du gehst sozusagen in die Zeit davor.
Oder danach.
Ja, oder danach, aber danach, also das. Da habe ich sehr konkrete Meinung dazu, die ich dann einmal bei einem eigenen Dune-Podcast einmal gerne mache.
Aber wie gesagt, der Zeitpunkt, den man aus den Romanen kennt oder generell aus den prägnanten Romanen, sei es der Ringe, Dune oder ähnliches, das ist immer das Thema.
Ja, stimmt.
Weil du wirst ja immer der Held sein und der Held ist primär immer nur der Frodo oder halt der
vor allem bei Dune. Oder so, ja. Also bei Dune ist der Frodo, also
ja.
Da muss ich mich in den Ring hinbringen, weil sonst
das hat auch keine
die gemacht. Titanic, genau, ja. Irgendwie so. Battlestar Galadriel, oder?
Der ist gut. Wie wir schon vorher gesagt haben, mit Mechwarrior kann man relativ viel spielen. Man kann Mechkrieger spielen, man kann genauso auch Bierbrauer werden oder ähnliches.
Vielleicht nicht unbedingt, aber ja.
Da möchte ich jetzt ganz klar dagegen sprechen, weil wir haben uns natürlich damals überlegt, bei der Dragon Nation auf Finnmark, was ist der Hauptexportartikel, und sind relativ schnell draufgekommen, das ist das Finnmarker. Es gibt da das Finnmarker Light und für die Weihnachtszeit in Finnburg. Und wir haben das wirklich durchexerziert, weil immer, wenn wir von anderen Planeten gelandet sind mit unserem eigenen Landungsschiff, weil wir haben dann natürlich schon ein eigenes Kampfsprungschiff gehabt, das ist so high-end, haben wir natürlich denen einmal ein Fassel Finnmarker hingestellt.
I stand corrected, es gibt doch Bierbauer
als Charakter. Also wir haben wirklich, also wenn du sagst, wir haben Händler, ihr habt Händler gespielt, wir haben eine Bierbrauer-Nation gespielt und ja, das war ein Running Gag einfach. Ja.
Ja.
Konkret hat es zwei Running Gags gegeben. Jetzt war nämlich dann einmal, es gibt einen Planeten, ich weiß nicht, ob es in einer Scherze ausgedacht hat, dann finde ich es cool, oder ob es wirklich gibt, finde ich auch cool. Der heißt Hunter's Paradise. Da gibt es so quasi Echsen, die wie Riesensaurier sind. Und ich habe immer versucht zu überzeugen, dass wir versuchen, diese Saurierhaut als zusätzliche Panzerungen auf die Mech aufzutun. Und ich glaube, er hätte mich gern öfter ausgekaut. Und wenn er das jetzt hört, Chris, Scherzer, es tut mir leid.
Ich glaube, ich war da dabei beim Fangen bei die Kirche.
Ja, genau, wir haben sie immer gefangen und dann hat sie, und das Problem war das, ich war damals schon der Anführer von der Dragon Nation und ich habe das einfach schon irgendwie bestimmen können und ich habe dann einfach mal eine Forschungsbasis hingesetzt.
Was ich immer irgendwie spannend gefunden habe, was Battletech betrifft, was irgendwie gerade ein bisschen untergegangen ist, ist das. Die erste Idee, was ich mitgekriegt habe, wie ich das erste Mal so eine Charakterplattform gesehen habe, im Sinne von, wie soll ich wissen, was hinter mir kommt, habe ich da ein Sonar oder was? Und dann ist mir erklärt worden, nein, du hast einen Bodysuit oder einen Helm auf, wo du 360 Grad siehst oder sehen kannst.
Im Mech selber?
Im Mech selbst, ja.
Naja, die ersten, oder am Anfang war es einfach so vom Hintergrund her, dass es einen sogenannten Neurohelm gibt oder gegeben hat, der die Verbindung zwischen dem Gleichgewichtssinn des Piloten und dem der Maschine sozusagen herstellt. Das heißt, der Gleichgewichtssinn des Piloten hat die Maschine aufrecht gehalten. Und das hat so synchronisiert werden müssen, und wenn man das nicht irgendwie gescheit macht, wird dem Piloten übel und dergleichen, ähnlich im Prinzip sehen, ja. Das heißt doch Gyroskop, was den Mech aufrechterhält. Das andere, was praktisch wichtig war, ist, dass die Pilotenkanzel sehr heiß worden ist während dem Aktivitäten des Mechs. Das heißt, Piloten waren üblicherweise mit einer Kühlweste und ansonsten kaum irgendwas bekleidet, weil es einfach so heiß war.
Das finde ich übrigens, das wollte ich nämlich auch schon erwähnen, das finde ich ein wahnsinnig schönes Detail, was für mich so wirklich Worldbuilding ist, das durchdacht ist. So, du hast im Mech nichts an, wenn du außer katapultiert wirst, du bist einfach voll verwundbar, weil du hast einfach nur Dinge an, die dich runterkühlen, weil du sonst ohnmächtig wirst. Und du kannst auch, wenn das ausfällt, die Kühlsysteme relativ leicht ohnmächtig werden.
So ja, genau. Und das ist halt etwas, was irgendwie ja mittlerweile vielleicht sich überholt hat, weil es gibt ja trotzdem Kühlanzüge, alles drum und dran. Also die Technik ist ja in den letzten 30, 40 Jahren doch ein bisschen weitergegangen und zu dem, wie es in den 80er Jahren war. In dem Kontext von Battletech hat es aber passt, nachdem die Technologie zurückgefallen ist und alles drum und das war einfach die billigste Lösung. Man hat einfach praktisch Shorts an im Mech, die Kühlweste und das war es mehr oder weniger, mehr braucht man nicht.
Das ist auch schön. Das ist, glaube ich, die billigste Lösung. Das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Das ist nicht so Technik um der Technik willen, wie einfach bei anderen Geschichten, sondern einfach so, ja, es ist halt wirtschaftlich einfach geschickt.
Genau.
Ja.
Und auch, dass man einfach die Mechs, die halt überblieben sind und nicht mehr zum Reparieren sind, dass man die verwertet, ausschlachtet und dann in andere Einbauteile. Und das sind einfach dann so Dinge gewesen, die mir einfach gut vorhanden, die halt dann leider in den späteren dann, Jahren dann einfach ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. was mir einfach von Anfang aber immer gut gefallen hat. Auch die ersten Romane noch, haben das eigentlich ganz gut, dieses Zusammenschustern von allem irgendwie, der Kopf wird von dem genommen, weil der da nicht mehr funktioniert und das alles drum, das ist einfach alles noch ziemlich gut eigentlich umgekommen.
Wie ist es dann geworden, wie dann die Clans retourgekommen sind?
Nee, es hat schon vorher ein bisschen angefangen, dass das Ganze wegen so, ja, ganz so schlimm war es nicht, wie wir es am Anfang beschrieben haben, so ungefähr ist mir das dann vorgekommen. Und ja, vor allem auch die Clans waren ja zu dem Zeitpunkt, was die Innersphäre angegriffen haben, ist technologisch doch sehr überlegen. Und das ist halt dann irgendwie innerhalb von 2 Jahren hat es dann die gesamte innere Sphäre geschafft, im Prinzip gesehen, sich da gegen diese Maschinerie irgendwie zu wehren. Ja, es ist halt Hintergrund, weil sie ihnen zerstritten sind und bla bla, alles drum und dran. Aber da hat es für mich ein bisschen angefangen, so, okay, ja, meinetwegen, gut, war es halt so, Heldentaten und bla bla. Aber es hat dann irgendwie wieder so Risse gekriegt, wo man dachte, ja, es ist irgendwie, also mir gefallen die alten Sachen ein bisschen besser. Ja, ich weiß, Grumpy Old Veteran Syndrome und so. Aber
so mit deinen Mitte 20 bist du noch nicht alt.
Ja, danke. aber ja, und das war halt dann irgendwie was einfach dann schon. Aber wie gesagt, weil einfach diesen Ersteindruck, wie ich ihn vorher erklärt habe, einfach, der hat mir so gut gefallen und der hat mir einfach so mitgerissen, dass das einfach irgendwie für mich das Bild war, was einfach irgendwie dann weiter vorgeherrscht hat. Wenn ich Kampagnen mache, mache ich die auch sehr gern eben in diesen Zeitrahmen.
Das finde ich interessant, weil zum Beispiel mein Bild von Mechwar, also wie du das am Anfang beschrieben hast, habe ich gedacht, okay, gut, das war bei mir ganz anders, weil ich sozusagen von der Welt her eben, also bei unserer Kampagne sind wir offenbar also wirklich wenige Jahrzehnte, also waren überhaupt ein Jahrzehnt vor die Klankriege eingestiegen, also quasi, wo halt die Welt einfach nicht mehr so endzeitig offenbar war oder zumindest dargestellt wurde.
Nicht mehr so dargestellt.
Ja, also das habe ich zum Beispiel, also das Endzeit und Mechwar hätte ich zum Beispiel jetzt vor deiner Erzählung nie miteinander in Verbindung gebracht. Ja.
Nein, es war wirklich in den ersten, auch die Illustrationen, das war alles, eine der markantesten Bilder, die ich in den alten Regelheft drin habe, ist, wie so einer dieser Mechs praktisch in so einem zerstörten sozusagen da steht. Das war alles irgendwie, du hast nur Ruinen gesehen, du hast Mechs gesehen, die repariert waren, sondern teilweise Beschädigungen, was sie gehabt haben, die mich zerstört. Es war immer, es das Ganze, die Beschreibungen im Text, die Bilder, es hat alles irgendwie Bilder gegeben, was einfach, ja, du hast so, ein paar Jahre noch weiter und das war es dann so quasi.
Stimmt, ich glaube, die erste Abbildung, die ich irgendwo gesehen habe im Regelwerk, was mich jetzt erinnert, wo intakte Stadt da war eigentlich erst mit MechWarrior oder nur später.
Es ist einfach, wie soll ich sagen, das hat das irgendwie schon ein bisschen geprägt für mich, den Eindruck von allem und einfach das hat irgendwie durchaus einen gewissen Reiz einfach
gehabt. Aber es hat Endzeit gewesen, aber trotzdem Raumfahrt.
So gelungen,
sag ich. Okay, so gelungen, ja.
Naja, es hat nur Raumfahrt gegeben, aber die Schiffe haben auch nicht mehr hergestellt werden können. Es war alles im Verfall einfach.
Ah, okay, ich verstehe.
So gesehen. Nicht, dass es eigentlich jetzt völlig das Ende naht, so quasi überall. Es gibt Einzelplaneten geben, die durchaus ihr Leben haben können, aber es hat sehr viele gegeben, die einfach auf die Versorgung von der interstellaren Handel angewiesen waren und so. Die waren natürlich dann dementsprechend nicht mehr.
Aber du bist nur über die Kampagne zu Battle.de gekommen, gell?
Genau, ja, nur über die Kampagne. Also ich habe vorher hin und wieder ein bisschen über Bircher und so weiter was mitgekriegt. Also, und zwar mit Bircher im Sinne von, ich weiß, dass es Bircher gibt, gelesen habe ich nie eins, ja. Und das war es eigentlich. Also ich habe wirklich, eigentlich mein Eindruck von MechWarrior oder Battle.de, je nachdem, ist wirklich nur von der Kampagne.
Ich bin ja ganz anders so gekommen. Ich habe ja Nati kennengelernt und dann haben wir bei meinem Battle.de gespielt. Und dann haben wir irgendwann mit dem MechWarrior angefangen. Das ist relativ verhältnismäßig spät, dann kommen eigentlich dann.
Nein, bei mir war es eigentlich umgekehrt. Also ich habe wirklich Battletech an sich nur, für mich ist das auch sehr stark synonym, also diese klare Distinktion, die du heute aufgeführt hast, danke dafür, die habe ich nie gehabt bis jetzt. Ja. Und für mich war das halt einfach wirklich nur, also das ist, wir haben glaube ich ein, zwei Mal, haben wir wirklich separat, also außerhalb der Kampagne einfach mal so Mechs gegen Mechs gespielt, wirklich nur das Brettspiel.
Ja, du hast das halt als Beiwerk des Rollenspiels kennengelernt, ja. Während das Rollenspiel eigentlich das Beiwerk zu dem ganzen Brettspiel-Konglomerat.
Also für mich war es tatsächlich genau ein Beiwerk und wie einfach das Kampfsystem, ja, wo man halt, weil das in dem System so ist, halt mit Figuren kämpft. Ja. Also ich komme ja trotzdem aus der Rollenspiel-Ecke, die nicht jetzt dieses amerikanische Setting offenbar ist, wie man es bei Dings zum Beispiel sieht, bei Stranger Things, wo die halt einfach auch mit irgendwelche Figuren und so weiter, sondern wirklich das, ja, man stellt sich halt vor oder man markiert es, wenn man sich gar nicht einig
ist, hier zu lange
mit Würfeln und so, ja.
Dass man das mit Figuren oder dergleichen markiert.
Aber ich finde das lieber mit dem amerikanischen System, weil ich kenne es eigentlich nur von den Amerikanern, die unbedingt einen Spielplan auf dem Tisch brauchen.
Mhm. weil ich kenne das auch gar nicht, aber ich mein, wir haben es manchmal einfach gemacht, dass wir dann einfach es aufzeichnet haben und halt was hingekriegt haben, was gar nicht anders gegangen ist. Aber bei den meisten Sachen, und ich muss sagen, ich bin jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr stark in die Ecke der Erzählspiele gerutscht. Ja, also jetzt so Power by the Apocalypse zum Beispiel, oder eben trotzdem bei Cthulhu, wo halt der Kampf in Wirklichkeit ja nicht die Rolle spielt, wie zum Beispiel D&D oder sowas. Ja. Mhm. Also bei Cthulhu ist es ja nicht so, dass die anderen alles Rainer die Erfahrungspunkte sind, sondern
Überlebenspunkte in Wahrheit.
Oft brauchst du nur einmal das, weil der Charakter einen so anlebt.
Stimmt. Bei Cthulhu vor allem, ja.
Ja. Ich habe zum Beispiel nie den Bezug gehabt von Makros oder Robotech oder ähnliches. Ich habe die ganzen Sachen nicht gesehen. Ich bin fast wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
Ja, hat ja auch nicht wirklich was direkt damit zu tun gehabt. Das war einfach nur, Anfang der 80er war halt einfach durch die japanischen Zeichentrickserien oder durch gewisse, so diese große Roboter, die sich bekämpfen, war halt irgendwie so gerade in. Und das war dann auch, wo Revell, die Modellbaufirma, die hat dann geschaut, wie kann sie in den Markt ein bisschen einsteigen und hat sie das Aussehen von einigen dieser Mechs lizenzieren lassen, also die visuelle Erscheinungsbild, und hat da so eine Modellreihe gemacht und hat von einer, den Namen weiß ich jetzt echt nicht mehr, welche Anime-Serie, die das aufgebaut haben, so war vom eine, da haben sie, ich weiß nicht, 10, 12 so Mechs ausgebracht, so ungefähr, also Sets ausgebracht. Das haben sie mit einer eigenen Geschichte versehen. Das hat Robotech Defenders geheißen. Und da hat es auch ein, zwei Comics gegeben, wo die Geschichte da irgendwie erklärt worden ist, wo, was weiß ich, ich glaube, die natürlich die irgendwelche Aliens immer angreifen und die müssen sie verteidigen und oder eins, was angegriffen worden oder irgendwie überfallen worden ist von Aliens, es gibt irgendwelche versteckt irgendwelche alten Mechs, die und die mussten typisch also, ja. So Heldengeschichte halt. Auf jeden Fall, diese Sets, sie haben halt das, was die lizenziert haben von diesen, sind nämlich vom visuellen Erscheinungsbild einige Mechs auf Battletech dann weitergegangen, so quasi, weil sie die dessen bedient haben, weil das von einem anderen, da wird es dann für die jetzt interessant, Lanzi.
Danke.
Weil es hat eine andere Firma gegeben, die visuelle Erscheinungsbild von der lizenziert hat und Faser hat dann von der Firma das sozusagen übernommen, die eigentlich aber für andere Firma, die Harmony Gold, die dann die Rechte von drei Animes warm hat, um diese dann umzugestalten in Robotech. Robotech ist dann deswegen genannt worden, weil eben das von Revell schon einige gegeben hat, die so ausschaut haben. Da war schon ein Bezug da. Deswegen hat dann eigentlich dann diese Neuumgestaltung auch Robotech ist dann genannt worden, weil sich Harmony Gold dann mit Revell irgendwie geeinigt hat. Ja, das ist auf jeden Fall so ganz ganz, ganz, ganz grob das Ganze. Und dadurch hat es dann später auch einen Rechtsstreit entwickelt, weil in Battletech einige Mechs waren, die eigentlich aus Anime-Serien bekannt sind. Der Marodeur zum Beispiel, das ist eigentlich der Officer Bot aus Mechwar, oder Robotech eigentlich. Diese ganzen, wie gesagt, gibt da so ein paar, so 12, 15 Mechs, glaube ich, sind das im Endeffekt. Diese Flugmechs, die du vorher angesprochen hast, das ist zum Beispiel auch diese und weil Mechs eigentlich auch aus MacWars einmal. Und das ist dann so weit gegangen, dass diese Designs, also die sind dann diese sogenannten Unseen-Mechs, die sind dann wirklich rausgenommen worden aus den Reiterationen dann oder Neuauflagen von diesen technischen Büchern. Okay. Das hat dann hat es später aber dann nochmal was gegeben, wo es dann in die Computerspielreihe dann rübergeschwappt ist, dieser Streit. Und das hat dann, es gibt ja MacWarrior Online von Piranha Games, die dieses Battletech-Spiel von Herobrine, das ist dann auch rausgekommen. Und das ist dann mit dem weitergegangen und sie haben sich erst, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren endlich geeinigt, dass im Battletech-Universum diese Mechs vorkommen dürfen und bla bla alles drum und dran. Das war aber wirklich eine ziemlich lange Geschichte, die Anfang der 90er angefangen hat. Ironischerweise hat Faser angefangen, das Ganze eigentlich. Die haben sich ein bisschen Eigentor geschossen, weil sie eine Firma, die ihr Erscheinungsbild von einem ihrer Mechs genommen hat, verklagt hat. Wobei diese Firma, die sie verklagt haben, hat eigentlich direkt an diesen, oder war irgendwie beteiligt an Harmony Gold, die eigentlich die Robotech, das Aussehen praktisch von diesen Mechs irgendwie die sie gehabt haben. Und dadurch ist dann dieser Rechtsstreit entstanden, wo sie eigentlich aufmerksam geworden, hey, die verwenden ja das so quasi. Das ist auf jeden Fall wirklich eine Geschichte wirklich für einen eigenen Podcast.
Das ist so. Sehr zu sagen, ja.
sehr, wo ich auch immer wieder mal praktisch so Teile lese, aber auch nicht alles weiß, weil zum Beispiel es hat in den 90er Jahren schon mal eine Einigung gegeben und da weiß man, die ist unter Verschluss, da weiß man auch nicht genau, welche genauen Modalitäten da.
Weil das finde ich schon cool, also eine rechtliche Einigung unter Verschluss in Bezug auf riesige Roboter. Ja, das hört sich, das ist, Es ist Stoff für Verschwörungspodcast. Mhm. Ja. Dabei geht es nur um Spül.
Ja. Ja, wie gesagt, deswegen, es gibt da so diese Facette auch drinnen und deswegen gibt es halt auch einige, in einigen Fällen Bücher, manche möchte ich nicht untergleichen, aber ja.
Unser Geheimdokument A5, bezugnehmend auf die Blechklassen.
Ja, sowieso.
Das ist so klasse.
Und das ist dieser Bezug, den Robotech zu Battletech hat, eigentlich über eine lizenzrechtliche Geschichte eigentlich.
Also ich glaube, es gibt ganz viele Zeichentrickserien aus den 90er Jahren, diese Saturday Morning Cartoons oder wie die Dinger heißen.
Ja, eher 80er.
Wo einfach irgendwas vorkommt. Und ich glaube, die Übergänge zwischen irgendwelchen Mech-Suits und Riesenrobotern und verwandelbaren Fahrzeugen ist, glaube ich, sehr fließend. Ja. Die Grundidee von so Riesenrobotern, die gesteuert werden, kommt einfach wirklich aus dem asiatischen Raum.
Naja, zumindest ist es populär geworden dadurch halt. Also das, die bei uns auch einfach durch diese Anime-Serien, genau. Ja.
Weil die Alternative war ja im Prinzip sowas wie Transformers, das waren immer eigenständige Intelligenzen, das war nicht, glaube ich, so oft asiatisch. Was aber zum Beispiel sehr amerikanisch war, waren zum Beispiel Mask und ähnliche Sachen.
Das ist ja aufgrund dessen ist das ja praktisch dann auch so weit was gemacht worden. Das war ja
Mask.
Auf dieser Welle zu reiten, wie halt eben zum Beispiel Revell mit den Modellen.
Die letzte Iteration, die es ja gegeben hat, ist irgendwie Pacific Rim, oder?
Ja.
Das ist ja auch sehr klassisch so. Das habe ich nämlich zuerst erinnert, wo du gesagt hast, das mit dem Neurohelm, das ist ja was bei Pacific Rim, wo sich mir zwei Pilotenmengen
trifft.
Genau. Ja.
Genau. Aber wie gesagt, das mit der Rundumsicht, das war so für mich damals so genau das Thema, wie man das vorstellen kann, weil wie wir Mechware angefangen haben, so nach dem Motto, wie kriege ich das mit, wie kann ich mir das vorstellen? Und das war eben genau so mit alles dem,
wie man es war da, ja. Display, du hast ja trotzdem nur diesen Neurohelm auf und dieses Rundum, du hast nur in den Sensoren gehabt, wobei Rundumsicht auch wieder so
so ein mannigfaltiger Begriff sein kann.
Nein, also du hast schon, es ist nicht, auch nicht möglich gewesen oder es ist auch schwer möglich, sich an einen Mech anzuschleichen. Ist auch in anderen Büchern sogar beschrieben, dass das an einen Mech anschleichen, ja, schwer, aber funktioniert zumindest mit einem anderen Mech. Und
ich mache einen Schleichen.
Nur halt eben, genau, nur halt eben praktisch so wie, aber ist auch gewesen, natürlich die Aufmerksamkeit vom Piloten, der gerade woanders auf was anderes konzentriert. Kann immer wieder passieren, dass so einer wen überrascht.
Ich glaube, dass so ein Mech einfach auch Geräusche macht.
Natürlich hängt es auch vom Gelände ab. Wenn man zum Beispiel hinterhalt, lädt er gleich mal das drum und ist gleich wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt wirklich auf relativ offenem Feld, das ist von hinten anschleichen.
Wie waren dann die, also ich selber habe nie mit Elementals gespielt, wenn ich mich richtig erinnert. Wie sind dann die dann mit drinnen gewesen?
Das war, es hat dann angefangen, wo halt einfach dann auch immer mehr halt unsere in der echten Weltzeit Technologie vorangeschritten ist, wo einfach gesehen wurde, dass manche Dinge vielleicht doch möglich sein konnten und auch einige andere Spieler, das eher in die Richtung solcher Sachen gehabt haben, so Kampfanzüge und dergleichen, hat das auch Battletech dann eingebracht über die sogenannten Elementare, hassen, das ist so ein eigener genetisch modifizierter Menschenstrang, der größer, stärker ist, der in der Lage ist, diese Kampfanzüge zu bedienen. Und ja, das ist dann halt immer mehr geworden mittlerweile. Ich glaube, mittlerweile sind schon mehr Kampfanzüge als Max praktisch.
Ja, es ist eher so, also ich glaub, dass diese Kampfanzüge so zu 3 Meter oder so sind, waren überhaupt. Und
ja,
das sind dann eher so Bataillone, glaube ich, oder so, also wo es mehrere heißt. Und das ist ja dann, ja.
Aber so klassische Infanteristen, wie sie am Anfang dabei waren und Panzer, die gibt es schon sehr wohl noch, oder?
Auch, natürlich. Gibt es auch. Haben wir auch gehabt, ja.
Also, genau, es ist auch für halt viele
Zeug immer noch.
Mehr und wir haben es halt billig und leicht verfügbar.
Mhm. Aber keine Antikraftplatten, sondern wirklich nur Raketen- und Radpanzer.
Genau. Es gibt schwere Panzer, aber das sind wirklich Luftkissenpanzer. Das ist einfach im Battletech-Universum ist eigentlich das, was wir mit unserer jetzigen Technologie nicht komplett erklären können, ist eigentlich im Prinzip gesehen nur der KF, also der Sprungantrieb.
Genau.
Im Wesentlichen.
Ich glaube, das und die Kommunikation, die Hyperraumkommunikation.
Ja, das basiert auf der gleichen Technologie. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Hyperraumsprung. Also das ist die gleiche
Technologie. Aber sonst
eigentlich der Fusionsreaktor ist im Prinzip gesehen, konnte man noch sehen, aber der ist eigentlich auch schon. Ja, der braucht eigentlich fast nur Zeit, sage ich jetzt einmal. Ansonsten ist eigentlich nicht wirklich irgendwelche, die beweglichen Muskeln vom Mech, das ist halt einfach etwas, was aber auch schon irgendwo auch
gibt. Die Fibro, irgendwas.
Genau, diese Myomere. Also die grundlegenden Dinge dafür, dass es so Faser gibt, die sich unter Strom, Zusammenziehung und Bewegung machen, ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so wirklich Science Fiction, sage ich jetzt einmal. Ja, also.
Laser vielleicht noch. Also die,
ja.
Aber es ist alles so, gebe ich dir vollkommen recht, es ist mehr so, also bis auf diese wirklich eher esoterischen Geschichten wie der Sprungantrieb, ist eigentlich alles so, wenn man sich jetzt konzentrieren würde auf diese Entwicklung, dann hätten wir es in wahrscheinlich 20, 30 Jahren oder so.
Und es ist zumindest einmal absehbar, dass das ganze Ding einmal wirklich immer einmal hat sich so
entwickelt.
Ja. Genau, und das ist realistisch, dass es einmal irgendwann mal gibt.
Weil man jetzt auch zum Beispiel sagen muss, also für mich, so wie die Mechs zumindest ausschauen, ja, sind das halt auch von der Beweglichkeit her so aufrecht geehrte Panzer, die da nicht so schnell sind, sondern, also nicht jetzt so, bei Pacific Rim sind ja das sehr, sehr, oft sehr schlanke Kreaturen, die halt auch sehr viel, so sehr frei beweglich sind. So siege ich zum Beispiel die Mechs nicht, also das ist mehr ja. So, zack, also glaub, eher so roboterartig dahin stark.
Ich glaube aber auch bei Pacific Rim haben sie halt das Thema mit, sie haben ja extrem bewegliche Gegner und dementsprechend müssen sie was Ähnliches gegenüberstehen. Da kannst du nichts Starres hinstellen wie ein Mech, so gesehen.
Aber es gibt
ja. Bei Stahl, ja, die können auch teilweise so 100, 120 km/h gibt schon.
Ja, nehmen wir sie können auch Springer und so weiter.
Genau.
Also das schon. Aber also rein vom Aussehen her von den Mechs sind die halt eher sehr klobig, sage ich jetzt einmal. Ein paar, nicht alle. Weil zum Beispiel,
ja, Oscar-Style im Endeffekt.
Zum Beispiel über sich Hatchetman und Mantis und so weiter, die sind eigentlich auch wieder sehr, sehr, sehr beweglich. Ja.
Was ich irgendwie so Parallelen sehen kann, so Warhammer zum Beispiel, Warhammer 40k, ist ja das, dass man sagt, okay, wir haben eine große Diskussion gehabt, genau in dieser Konstellation mit Raumkampf im Warhammer 40k, der existiert de facto nicht. Und MechWarrior oder Battletech-Universum gibt es den de facto eigentlich auch nicht.
Sicher. Schau. Natürlich. Es gibt ja ein eigenes Regelwerk dazu.
Battlefleet
Gothic gibt es bei Warhammer, ja. Genau, das alte, also in Battletech, das alte war das Aerotech, wo es Regeln gegeben hat für die
Ja, wer doch, das war nur Raumkampf. Für Orbital. Aerotech war nur für Orbital-Geschichten.
Nein, da war ein Raum, also das war, da hat es auch, also das, im deutschen Aerotech war eine Karte drinnen, auch von Planeten, die wussten wirklich im Weltraumkampf.
Okay. Ich glaube, man muss Folgendes unterscheiden, ja. Und zwar, wie sieht man Weltraumkampf, ja. Da gibt es ja verschiedene Orten. Was du zum Beispiel jetzt anschaust.
Ja, zwei Dinger beschießen sich.
Danke für den Input. Nein, ich habe vorhin das gemeint. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel Babylon 5 und Star Wars. Da hast du immer auf der einen Seite Kreuz und auf der anderen Seite quasi kleine Flieger, also das Fighter sozusagen. Wenn du zum Beispiel jetzt Warhammer 40.000 anschaust und auch Star Trek, hast du bis auf gewisse Iterationen von Discovery eigentlich immer so diesen fast segelschiffartigen Kampf, den man früher gehabt. Also zwei große Schiffe, bei Warhammer 40k wirklich mit Breitseiten auch noch, ja. Und bei Star Wars, bei Star Trek halt ein bisschen anders. Aber trotzdem.
Bei Star Wars ist so ähnlich oft dargestellt wie mit diesen Breitseiten und
drum
und
ja, dran. Nur da haben sie, wie gesagt, auch wieder die ganzen Jäger. Also da ist der Dogfight sozusagen.
Also
ja.
Bei Warhammer 40k, da gibt es auch Jäger.
Ja, aber nicht so viel. Also da haben sie mehr das Astronautica, Aeronautica Imperialis, wo es halt wieder mit die Dings, also das, rein vom Spielsystem her unterscheidest das. Und bei die richtigen Kämpfe hast eigentlich mehr Kreuzer gegen Kreuzer und so weiter. Also große Schiffe und die kleinen halt mehr so Boarding Actions und so. Und ich glaube, dass bei MechWarrior halt auch mehr, also Kampfsprungschiff gegen Kampfsprungschiff, Orbitalbombardierung halt oder mit den Dropships und so. Wobei ich glaube, wir haben es zur Sicherheit einmal gemacht, dass wir uns mit den Mechs, die ja zu einem gewissen Grad, aber auch nicht alle, ja, gegen das Vakuum abschirmen, dass wir uns einfach auf die Hülle rausgestellt haben und geschossen haben. Was auch ziemlich lustig ist.
In den ersteren Regelwerken war es halt so, dass du hauptsächlich die Landungsschiffe selber gehabt hast, als Kampfeinheiten, die doch sehr stark waren. Dann hast du die Raumjäger gegeben. Und das waren so die beiden Hauptmöglichkeiten. Sprungschiffe kann man theoretisch nicht mehr für einen Kampf sein, aber es ist aber sehr verpönt, dass man die angreift, aus logischen Gründen, weil die Dinger nicht mehr gebaut werden können, zumindest, ne? Oder nur sehr langsam, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Und in den späteren Zeitlinien dann, oder wie es dann die Zeit vorangeschritten ist, hat man dann auch wieder die Fähigkeit, weil die Clans, die auch gehabt haben, diese großen alten Kriegsschiffe, das waren Sprungschiffe, die wirklich für den Kampf gebaut waren. Das, was man sich in anderen Systemen halt über die klassischen großen Sternenkreuzer vorstellt, die sich dann mit großen Waffen beballern.
Aber ich glaube, was man unterscheiden muss, ist, hast du einen tiefen Raumkampf, also wie bei Star Trek, wo halt die irgendwo sind und sie beschießen, oder hast du jetzt, und das ist bei MechWarrior für mich mehr, hast du halt quasi diesen orbitalnahen Kampf mit halt mehr Raumjäger und Dropships, oder hast du den tiefen Raumkampf?
Ja, das hängt davon ab. Ich meine, Raumkampf ist ja dort sinnvoll oder ist ja, sagen wir so, durch die technologischen Umstände von Battle.ai gibt es ja das, dass ein Raumkampf dort stattfindet, wo einfach automatischer Interessenspunkt ist. Das heißt, die Sprungpunkte, die großen,
ja,
wo die Stationen sind. Natürlich Planeten, weil die verteidigbar sind. Und durch das, dass du aber im Battle.ai einfach einen, unter Anführungszeichen, realistischen Flug hast, wie Beschleunigung, es keine mystischen Greifplatten gibt, sondern du wirklich die Schwerkraft nur durch Beschleunigung erreichst, du auch nicht zu sehr beschleunigen kannst, weil sonst hast du praktisch Preisschalter an der Besatzung, ist es so, dass du bestimmte Einschränkungen einfach hast, wie wir besprochen haben, und durch das ergibt sich einfach, dass natürlich der Kampf, beziehungsweise wie der Kampf abläuft oder was sinnvoll ist, unter Anführungszeichen, zu einem Kampf zu kommen, werden zu lassen, oder wo es Sinn macht, dass ein Kampf überhaupt passiert, unterscheidet sich natürlich in dem Fall bei diesen von Systemen, wo das vielleicht nicht so der Fokus ist, wo einfach vielleicht mehr so, ja, der kann abgefangen werden da und aus dem Hyperraum dergleichen, bla bla bla, was bei Battle.ai nicht gibt. Und aber wie gesagt, der Fokus war am Anfang vielleicht eher für Jäger, Landungsschiffe, und dann später sind immer mehr diese Großkampfschiffe, die zurückgekehrt sind, am Anfangszeichen, und wo es dies wurde möglich war zu bauen, ist das wieder verstärkt in den Fokus, beziehungsweise hat es wieder eigenen Bereich,
der sich mit dem beschäftigt. Und vor allem, man muss sich dann auch eins überlegen, und das ist, glaube ich, bei MechWarrior auch mehr wie bei anderen Systemen. Also wenn du jetzt Star Trek und Star Wars anschaust, wo ja quasi auch im Weltraum offenbar gewisse Aerodynamik herrscht. Ja. Bei MechWarrior, glaube ich, hast du das auch nicht. Das sieht man bei den Raumkämpfen, zum Beispiel bei Battlestar Galactica recht schön, dass einfach die Jäger sich im Stand drahen und dann schießen, weil es ja nur um Beschleunigung, um Schubdüsen und so weiter geht.
Sie sind Battlestar genauso.
Oder auch bei die Expanse zum Beispiel. Expanse finde ich eine wahnsinnig schöne Serie, weil dort die Raumschiffe alle ausschauen wie Kästen, weil es einfach Sinn macht. Und das ist so dieses für mich tragende Grundprinzip auch bei MechWarrior, so, was macht, wie du jetzt gesagt hast, mit den Kämpfen, was macht einfach Sinn? Und es macht Sinn, einen Planeten zu erobern, aber es macht nicht Sinn, dass zwei Schiffe im leeren Raum, wo es vielleicht dann nimmer wegspringen können, aufeinander schießen. Es macht einfach keinen Sinn. Es
einfach auch nicht die Chance gibt, dass sie überhaupt treffen, weil wir nicht dort sind, weil man reist normalerweise, also im Battle.ai-Universum, von Planet zu Planet, oder man hat irgendwie ein bestimmtes Ziel vor Augen, oder einfach, man steht halt im Weltraum herum.
Genau. Also man fährt dann einfach in das System rein und schaut einmal, was da ist, weil die Gefahr ist das, dass du dort wo hinkommst, wo es dann nicht mehr wegfindest. Ja.
Dadurch ergibt sich einfach das, dass das durchaus halt natürlich ein bisschen Fokus gehabt hat, das Ganze. Das hat einfach die die Raumkämpfe ja durchaus auch genauso interessant. Alles hat zwar mit dem Battle.ai war der Fokus trotzdem immer die Mechkämpfe, aber es hat immer trotzdem die Panzer waren, also Fahrzeuge waren ein wichtiger Faktor, Infanterie war eigentlich trotzdem immer nicht uninteressant, also war dann so vielschichtig von den Regeln her, dass es dann wirklich sehr gut viele mögliche Arten von taktischen Situationen abdecken hat können.
Ich glaube, man muss sich das auch stellen, bei MechWarrior ein bisschen so vorstellen, wie es also jetzt mit die Flotten, zum Beispiel beim amerikanischen Militär, also in der Navy, wo du hast, der Flotte ist halt das Flaggschiff sozusagen immer ein Flugzeugträger. Und dass du drum halt dann Zerstörer und Fregatten und so weiter. Und das kommt mir bei MechWarrior auch so vor. Du hast ja halt quasi im Kern hast du dann Mech, ja, aber du hast ja halt da teilweise, ja, stimmt. Es kommt auf die Lanze drauf
an.
Und hast dann aber dann auch zusätzlich halt Infanterie und Panzer und so weiter.
Ja. Naja, wenn du beplant dann im Person ist, ja, du hast da einen Träger, der praktisch die Jägerdeckung für die Landungsschiffe gibt, die Mechs transportieren oder abwerfen. Genau. Deswegen ist auch bei Battle.ai Universum auch trotzdem so, dass die Raumjäger trotzdem eine aerodynamische Form haben, weil es ja, wie der Name sagt, Luftraumjäger sind. Das heißt, die können eintreten in die Atmosphäre, zumindest die meisten davon, auch zwar nicht, was sie flexibler macht. Sie können genauso praktisch den gesamten Verlauf der Invasion mehr oder minder Gleitschutz geben oder eben genauso gut verteidigen.
Und die Dropships sind einfach richtige Tanks. Also sie haben schwere Geschütze drauf und sind einfach, finde ich, ziemlich gepanzert.
Manche
so.
Weniger, aber das ist der Sinn von denen, ja, genau.
Aber die ist einfach, die bringen die Ladung ab und schauen, dass das hinhaut. Ja.
Genau, sind die militärischen zumindest Landungsschiffe sind eigentlich im Prinzip sind bewaffnete Transporter.
Ja.
Die Zivilen natürlich eher für Fracht gedacht, die sind eher kaum bewaffnet oder gar nicht. Und die militärischen sind eigentlich hauptsächlich bewaffnete Transporter, die einen bestimmten Zweck erfüllen, nämlich Milch oder Versorgungsgüter oder andere Einheiten.
Aber stimmt schon, es ist
zu transportieren.
Bei MechWarrior, wenn ich den Vergleich ziehen darf, also mit den Sprungschiffen gerade am Anfang, ein bisschen mehr so wie bei Dune irgendwie, mit die Highliner von der Navigatorengilde, wo also quasi fast neutrales Gebiet, man fliegt mit die Dropships halt auf, dockt sich dort an, dann springt man zu dem System, wo man hin will, und dann sozusagen macht man das, und das sind halt einfach auch. Es ist jetzt nicht so wie der Gildenfriede in die Highliner, dass quasi zwei feindliche Flotten transportiert werden dort, wo sie sich dann ausmachen, und da darf keiner schießen. So habe ich das zumindest nicht wahrgenommen. Aber so quasi, dass du am Anfang war bei uns als Lancia so, du hast zuerst bist du mit die Lancia, brauchst eine Passage, die du buchst, dann hast du irgendwann einmal dein eigenes Dropship, mit dem du die Anhänger kannst, aber bis jetzt, ich meine, wir haben dann einmal, oder hat uns der Chris finden lassen, ein Sprungschiff, ja, einmal gekriegt, aber das war lange nicht, auch nicht notwendig, weil du hast eh ein Dropship, du hast eh der ganze Lancia drinnen und das passt schon, ja.
Ist zwar teuer, aber es ist jetzt für einen Mech-Einheit, sollte es jetzt nicht die Unmöglichkeit sein, praktisch, dass man sich da ein paar Sprünge leistet.
Ja, das stimmt.
Also insofern. Und es ist auch ein Sprungschiff für eine Teil in der Haltung, Ersatzteile da. Mhm. Außerdem die Angst drum, dass man es verliert, weil vielleicht entern darf man, wenn es nicht zerstört wird, ist ja durchaus möglich, dass diese ihr den Besitzer wechseln, was auch in den Romanen das öfteren passiert ist. Und deswegen ist das ein gewisser Besitz, auf den man ein bisschen aufpassen muss.
Das ist zum Beispiel auch, finde ich, interessanter Fokus im Gegensatz zu anderen Settings, ja. Weil, also bei Star Trek oder auch bei Star Wars stellen wir so, einfach das Gefühl, es ist so Technik so ubiquitär da, dass eigentlich eh wurscht ist. Dann ist das eine hin, hat man was Neues wieder, ja. Also gerade mit dieser, bei der Föderation, diese Riesenorganisation, das ist bei Mechware eigentlich auch schön, dass dort ein bisschen manchmal auch mit dieser Knappheit gespielt wird. Was du einfach sagst, also, ja, du kannst es jetzt zusammenschießen, das Dropship von deinen Feinde, aber es war schon gescheiter, wenn du es eroberst, weil dann kehrt's da, ja. Und nämlich einfach mit dem Mech-Stöhnen, weil
also, ja, das ist eigentlich gar nicht so. Der Kernelement des Systems, das praktisch das Technologie schwer, also zumindest wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich, ja. Nachher was dann wurscht, dass die Technologie einfach einen gewissen Seltenheitswert oder Wert hat und auf die man aufpassen muss oder schonen muss.
Was aber zu, finde ich, wesentlich kreativeren Spielen auch führt, wenn du jetzt sagst, du musst nur was nicht einfach zusammenschießen, weil das, ganz ehrlich, das ist letztlich ist eine Frage des Würfelns. Ja. Ja. So, wenn du sagst, hey, du beschädigst den jetzt, weil du kennst ihn nachher noch brauchen, so in die Richtung. Ja. Ja. Und das sowas finde ich schon cool irgendwie. Das
hat es. Es ist auch, wie ich es kürzlich gespielt habe, hat auch meiner Spieler praktisch gemeint, weil sie sind da herumgeflogen in einem System, haben ja Sprungschiff gehabt, also mit so einem Shuttle geflogen, wo eben alle mit dem Abbremsen, mit dem Dings, dann praktisch, dass man da, ja, okay, du musst praktisch da den Planeten benutzen, damit du beschleunigst da und alles drum. Ich habe das auch versucht, ein bisschen einzubringen. Und der so gemeint, hat eigentlich im ersten so Rollenspiel so wirklich erlebt, also wirklich bewusst, wo das Element ist dessen, dass das so diese bestimmten realen und auch physischen Einschränkungen hat, mhm. Und dass das halt durchaus interessant macht und dass das durchaus die Spannung oder das Interessante oder die Wichtigkeit des Raumkampfes oder den Punkt einfach ein bisschen hervorgehoben hat.
Ja, finde ich auch. Das hat schon was. Also zum Beispiel, dass du einfach überlegen musst, nicht so, ja, jetzt springen wir mal gleich dort hin und passt schon, sondern sagst, okay, wenn wir das jetzt machen, dann hat das einfach die Konsequenz und wir können jetzt nicht einfach irgendwo hinspringen, weil sonst sind wir vielleicht im leeren Raum, da gibt es keine Möglichkeit, dass wir unsere Energie aufladen und dann sterben wir dort. Ja. So, und das sind schon Geschichten, die spannend sind.
Irgendwie. Genau. Das ist eh ähnlich wie halt eben die Expanse, als Beispiel. Man, Expanse spielt hauptsächlich jetzt in einem Sonnensystem. Jo. Da gibt es ja auch ein Rollenspiel dazu. Und es ist halt einfach, finde ich, beides interessant, sowohl die Star Wars Herangehensweise, als auch die von Battletech und von so eher, wie es so schön heißt, Hard Science Fiction Systemen, wo wirklich die Regeln der Physik Beachtung finden. Aber es muss halt im jeweiligen Kontext irgendwie passen.
Ich glaube, es ist einfach der Fokus, weil man letztlich steht natürlich immer der Charakter oder die Persona im Fokus. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt Star Wars anschaust, wo halt Technologie einfach da ist und eigentlich auch nicht groß hinterfragt wird. Also jetzt rein von den Filmen her natürlich, wenn man sich die Fans und so weiter anschaut, also so viel Bezeichnungen, mit wer was hergestellt hat und so weiter.
Technologie ist nur Mittel zum Zweck, um den Helden von A nach B zu bringen.
Ja, genau. Und bei Star Trek finde ich, ist ein bisschen anders, aber ähnlich. Bei Dune ist zum Beispiel auch, finde ich, ganz stark auf die Charaktere fokussiert und es ist halt einfach die Welt. Und ich finde es dann eben auch immer spannend, wenn Technologie eben auch limitierend eingesetzt wird. Eben wie zum Beispiel Expanse, MechWarrior, Battlestar Galactica und so weiter. Also wenn ich sage Battlestar Galactica, rede ich jetzt nicht von der eher Star Wars-artigen alten Serie, die auch mit Außerirdischen und so weiter funktioniert, sondern von der neuen Serie, wo es zum Beispiel jetzt auch dann nochmal darum geht, so hey, wir haben jetzt das Problem, wir haben irgendwie, uns gehen die Nahrungsmittel aus, ja. Was ja zum Beispiel bei Star Trek einfach kein Thema ist im Wesentlichen. Ja.
Ich finde es lieb, dass du referenzierst auf die Außerirdischen bei Battlestar Galactica in der ersten Staffel, ja.
Genau, es gibt
mit ja noch. Die Insektoiden, weil da gibt es nämlich genau die eine Geschichte.
Nein, es gibt mehr Außerirdische, aber also so irgendwie, sie haben dann verschiedene so Kolonien irgendwie, also ich muss leider sagen, ich habe mir es noch nicht ganz angeschaut.
Ich muss mir die alten noch mal anschauen, wie gesagt, ich kann mich nur erinnern an den Insekten-Ding da. Ja, genau. Aber was ich aussehen wollte, ist was anderes, und zwar MechWarrior steht für mich, oder generell Battletech steht für mich, was Technologie besteht in einem Schwerpunkt nicht nur Ressourcenplanung, sondern auch Instandhaltung. Das ist nirgendwo so stark bis dato in einem System gewesen wie da. Wenn du eine Ressourcenplanung hast, über Shadowrun, okay, ja, kann immer nicht. Aber im Sinne von, wie kriege ich das Zeug her? Oder wie du vorher gesagt hast, im Sinne von, wie passe ich mir auf den Gegenstand auf, bevor ich den Eigentümer hinauswerfe oder exekutiere aus dem
Gefährt und so weiter. Relativ bald ziemlich genaue Regeln geben, wie man das alles instand hält, wie man die, welche Ausrüstung, wie, welche Würfe praktisch notwendig sind. Also es war ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, 86, glaube ich, ist das rauskommen, das Raumfahrt, also Deutsch heißt das, also Landungsschiff, Jumpship und Dropship heißt das. Da sind die Raumregeln drin gewesen. Wie viele Besatzungen ist notwendig, um das instand zu halten? Das war immer ein wichtiger Faktor. Dass das, okay, wie hält man das im Gang, wie finanziert man das und wie, dass das funktioniert so quasi. Und das war einfach immer ein wichtiger Faktor bei Battletech.
Das ist mir bei Traveller zum Beispiel auch nie wirklich so im Vordergrund gerutscht.
Naja, weil es da halt auch, ich sage jetzt einmal, leichter ist, gewisse Dinge zu ersetzen. Es ist einfach nicht so wie in Battletech, wo man oft etwas improvisieren muss, damit es funktioniert. Ja, natürlich gibt es Abenteuer, wo man eingeschränkt ist, wo die Möglichkeiten nicht da sind, weil es irgendwie ein isolierter Ort ist, wo man halt, wo gibt genug Abenteuer, wo der Fokus drauf ist, dass irgendein System ausfällt, irgendwo im tiefen Raum und man hat keine Möglichkeit. Natürlich. Aber trotzdem ist der generelle Technologiestand oder wenn man zu einer Raumwerft hier geht, ja, repariert man das Ding und die Geschichte ist gegessen so quasi. Das funktioniert im Battletech-Universum nicht so leicht.
Wobei, ich glaube, es ist ja immer, also gerade beim MechWarrior jetzt, beim Rollenspiel, es ist sicher immer so ein bisschen eine Gruppen-Meisterentscheidung zu sagen, wie viel Wert liege auf was. Also ich finde das systemisch gesehen MechWarrior natürlich begünstigt. Aber ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch in jedem System, keine Ahnung, Verfügbarkeitsregeln, Traglastregeln und so weiter. Und ich meine, ich kann mich erinnern, bei D&D zum Beispiel jetzt Traglastregeln, ja, hat's gegeben, aber dass ja irgendwann irgendwer mal Übergewicht gehabt hätte oder so, du kannst es jetzt nicht mitnehmen. Also ja. Also Ressourcenmanagement kannst du eh machen, aber es wird manchmal einfach auch, finde ich, vernachlässigt. Außer es ist jetzt Teil des Abenteuers.
Ja, aber wie gesagt, das hat auch oft nicht den oder der Fokus ist nicht so wichtig. Bei Battletech ist es der Fokus, weil einfach du den Einsatz deiner Ressourcen, vor allem wenn du wirklich eine Söldner nicht spürst, ist es eine ganz essentielle Sache, dass du das alles planst und dass das funktioniert, weil ja, sonst das ist daran kann der ganze Einsatz stehen und oder liegen, je nachdem, wie du das dann schaffst. Dass du das irgendwie gut einsetzt, die Ressourcen.
Nein, aber es ist dumm. Ich sage nur so verfügbar. Ich meine, bei MechWarrior zum Beispiel, glaube ich, hast du jetzt nicht so die Verfügbarkeitsregeln, stimmt es? Ich kenne zum Beispiel eher so in Richtung Shadowrun oder so. Nur Verfügbarkeitsregeln sind dann auch manchmal für gewisse Leute einfach Theorie. Ja. Und nicht irgendwie was, wo du sagst, hey, machen wir jetzt so, ja.
Ein Wegweiser.
Muss ich nicht über diese Regeln abhandeln. Es reicht schon praktisch, dass man das einbaut, dass man das merkt, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und wie auch immer, man kann das mit einem Würfelwurf abhandeln oder ein kleines Mini-Abenteuer. Ja, leider, der Reaktor ist jetzt im Eimer, du musst praktisch die und die Teile besorgen. Pff, da ist die Stadt, schau, dass das kriegst du quasi. Ja,
nein.
Das ist halt einfach genauso möglich.
Weil du vorher die Computerspiele angesprochen hast, gibt es da irgendwas Relevantes, was man sich anschauen kann, was jetzt noch verfügbar ist? Weil, kann man erinnern, das erste Computerspiel, was wir gespielt haben, das war ja Crescent Talks Revenge oder sowas, das war ja Ende 80er, Anfang 90er.
Das war schon der zweite Teil. Das war ja der zweite Teil in den 90ern. Und Crescent Talks Inception ist 88 rausgekommen. Das war so quasi das erste Computerspiel. Dann hat es MechWarrior gegeben. Das war also ganz einfaches so herumfahren mit den Mächtern MechWarrior 2. Das war dann schon 3D, da hat man schon ein bisschen mehr, wobei das weicht auch ein bisschen von der Geschichte, vom Hintergrund. Ein paar Sachen sind drinnen, die da Activision einbaut hat und wo Faser nicht so glücklich war damit. Ich meine, die wollten so schon allen Mech-Schilder geben und da hat Faser gesagt, nein, machen wir nicht. Es gibt aber Missionen, wo dann einfach trotzdem irgendwas irgendwelche komischen Schilder hat, also gleich.
Ein Schild.
Ja.
Wir reden von einem Energieschild.
Ja, genau, von einem Energieschutzschild. Ja, und ja, das passt einfach in den Battletech gerne.
Nein, das stimmt.
Und dann irgendwann einmal die MechWarrior 3, dann, ich glaube, das ist 99 rausgekommen, dann die Mech-Commander-Serie. Die zwei Teile, Ja, und dann ist MechWarrior 4, das ist auch schon wieder 2001, glaube ich, ist rausgekommen. Und das Einzige, aber das, was momentan halt irgendwie relevant interessant ist, ist das Battletech. Das ist von Heribited Schemes, das ist das, basiert auf dem Brettspiel und man spielt so eine Kampagne, wo man halt wirklich alles, ist wirklich das Klassische, wo man halt das Brettspiel hernimmt und den MechWarrior-Rollenspielbuch hernimmt und man spielt eine Kampagne. Das heißt, man muss die Ressourcen managen, man muss das Landungsschiff im Vordermann bringen, man muss auch die Einsätze so gut über den Rund bringen, dass man so wenig Verluste wie möglich hat, also durchaus Ressourcen schon agieren. So richtig so ein Green-Spiel eigentlich. Das ist das eine. Dann gibt's MechWarrior Online, was mehr so ein, wo nur so 12 gegen, also der Hauptspielmodus ist 12 gegen 12, wo du entweder in Gruppen oder in kleineren Gruppen oder gegen Zufallsgegner oder mit Zufallsmitspielern einfach so Kämpfe austragst. Ja, wenn eher mehr so in Richtung Simulator, also wie halt eben MechWarrior 2, 3 und 4 waren. Und dann gibt's alles MechWarrior 5. Das mehr auf Singleplayer, es gibt einen Multiplayer-Modus, glaube ich, aber es ist mehr auf die Singleplayer-Geschichte mehr so fokussiert. Also derzeit die drei Spiele, die je nach Interessensgebiet mehr oder minder interessant sind. Also schnelle Arena-Kämpfe, Geschichte mit Simulator oder eben die Strategiekomponente. Die alten Spiele, ja, wenn man es antun möchte, manche sind ein bisschen nicht mehr ganz so zeitgemäß, was Steuerung und Dings anbelangt, aber sie sind, so, ich würde sagen, so wirklich schlechte Spiele hat es eigentlich bei Battletech nicht wirklich gegeben. Auch MechWarrior 2 mit seinen Schwächen war durchaus interessant. Der 3er war, finde ich, ein bisschen nondescript, sage ich jetzt einmal, der hat irgendwie keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber der 4er wiederum war sehr, ein Multiplayer sehr nett zum Spielen gewesen. Also, ja, da waren alle zumindest okay, die Spiele.
Nachdem du ja schon gesagt hast, du favorisierst eher so die Bücher oder halt die Produkte, die Ende der 80er, Anfang der 90er rausgekommen sind, verbettelig, was würdest du jetzt dann Interessenten sagen, was soll sie nehmen?
Das ist sicherlich, wie ganz ehrlich, so ein bisschen Herausforderung, dass man sich überlegt, okay, ja, wo fange ich an? Grundsätzlich, es gibt momentan von Catalyst, weil, wie gesagt, Julius hat das ja nicht mehr, die Einsteigerbox, Starter-Set, mit dem kann man mal anfangen, da ist vom Hintergrund Informationen drinnen, wie schaut's gerade aus, wenn man das Brettspiel spielen möchte. Fürs Rollenspiel ist es ein bisschen komplizierter. Da ist trotzdem vielleicht die Einsteigerbox aber nicht schlecht, wenn man trotzdem fürs Rollenspiel, wenn man die Mechkämpfe das ein bisschen dazugeben will, wenn man wirklich eine Söldnerkampagne spielen möchte, kommt man ums Brettspiel fast nicht hinweg. Es gibt zwar vereinfachte Regeln, die das Ganze ein bisschen ja, leichter verdaulich machen sollen, aber Tatsache ist es natürlich, dass das trotzdem von den Fans und anderen drunter nicht so angenommen worden ist, weil einfach es ist trotzdem, die Mechanismen sind trotzdem einfach trotz allem, obwohl es 40 Jahre alt sind, funktionieren immer eigentlich ganz gut. Es hat seinen Zufallsfaktor, aber es hat auch durchaus einen strategischen Faktor und der Mix ist einfach bei Battletech nach all den Jahren immer nur da. Es ist eines der wenigen Systeme, wo ich sagen würde, es wirkt ein bisschen, also rein grundsätzlich, es wirkt ein bisschen angestaubt, aber es ist jetzt etwas, wo ich sage, wenn es vor 10 Jahren designt worden wäre, würde ich ja sagen, ja, okay, kann sein. Und nicht, dass das schon so alt ist eigentlich. Traveller zum Beispiel merkt man es halt dann, wenn man das Originalregelwerk hernimmt. Das ist einfach angestaubt. Das ist einfach viel, vor allem wie diese Sachen gehandhabt werden. Bei Battle ist es nicht so, weil es einfach so, die grundlegende Ding ist einfach, du hast praktisch das, das, das. Und das, was halt ein bisschen eigen ist, mit dem Auswürfen der Trefferzonen und mit dem Panzerbon anziehen, es kann sich ein bisschen ziehen, sage ich jetzt einmal. Es ist jetzt kein schnelles System. Du musst da wie ich schon gesagt habe, Datenblätter ausfüllen. Und hast da die Schäden und um deine ganzen Zustände des Mechs festzuhalten. Und aber es ist ja, es gehört bei dem so einfach dazu. Das ist einfach wie bei einem anderen Spiel, und habe ich halt mal das dann die Mechanismen, die dazugehören. Ist aber auch das, wenn man sie reinlässt oder einlässt ein bisschen, das, was auch das interessant und spannend macht und diesen taktischen Reiz ein wenig auch. Wie setze ich was ein, damit ich am bestmöglichen Ergebnis habe? Und es gibt einfach auch am Anfang schon, ist wie Battletech rausgekommen, hat schon abends angefangen, Phase die Hausbücher rauszubringen, wo alle fünf Häuser beschrieben waren. Hätte man eigentlich fürs Brettspiel nicht braucht. Ist nicht good to know, aber es ist trotzdem eine Fülle von Informationen gewesen, die eigentlich fürs Rollenspiel, wenn man sie vertiefen möchte, drin dass das mich wirklich interessant war. Oder auch diese ganzen, es hat eine Geschichtensammlung gegeben, Schreibner, wo einfach wirklich nur Kurzgeschichten drinnen waren, die vorkommen sind. Also der Faser hat da wirklich sehr viel Mühe reingesetzt, diese ganze Welt ein bisschen aufzubauen. Auch wenn ich meiner Meinung nach das ein bisschen falsch abwogen ist, eben diese technologische Verfall ist dann einfach zu sehr in den Hintergrund getreten und dann bin ich fast schon komplett weggefallen. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Das ist halt, anderen wird es eher gefallen haben, dass das vielleicht der Schatz weg ist und dafür jetzt wieder ein bisschen, weil die Variation erhöht, weil angefangen hat man mit vielleicht ein paar Waffentypen und das war dann immer noch mal vielleicht langweilig. Und wenn man im Jahr 3060 spielt, dann hat man da alle möglichen Sachen mit Spielereien, die man praktisch da verwenden kann und Spielzeuge und so. Und was wiederum eher jemanden anspricht. Also, ja, das ist, wie gesagt, fürs Rollenspiel finde ich ein bisschen schwer. Beim Brettspiel braucht man gar nicht reden, einfach die aktuelle Beginnerbox von nehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt von Ulysses noch gibt oder ob die noch verfügbar sind. Auf Deutsch weiß ich jetzt nicht, aber das ist der Anfang fürs Rollenspiel. Hast du da eine Idee?
Nein, ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es kommt, ich meine, ich habe gar nicht gewusst, dass es da so eine Fülle von Sourcebooks gibt und ich bin ja ein alter Sourcebook-Fan von Rollenspielbüchern. Also ich kaufe mir eher weniger Abenteuer und mehr Sourcebooks, auch von Rollenspielen, die ich nicht spiele, einfach weil ich es lesen möchte. Und ich finde, dass die Welt an sich kann man sie relativ schnell, ohne dass man Sourcebook braucht, wenn man sie nicht vertiefen möchte, trotzdem über, sage ich mal, Wikipedia oder entsprechende Datenbanken einfach
da. Sana.net ist eine gute erste Anlaufstelle, dass man sich da ein bisschen in diverse,
dass man sie einliest, ja.
Dinge reinliest, genau.
Und sonst, sage ich jetzt einmal, das System, nachdem man Rollen spielt, ist jetzt, finde ich, schon wichtig, aber nicht so, weil im Endeffekt geht es darum, dass man halt bei neuralgischen Punkten einfach entsprechend würfelt, ob man schafft oder nicht. Und das Kampfsystem ist trotzdem halt Battletech und das passt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sicher gut bedient ist, wenn man sagt, man kauft sich, wie du sagst, das Brettspiel und vielleicht ein neues Grundregelwerk, welches auch immer von MechWarrior und den Rest kann man sich, glaube ich, einlesen dabei einmal und dann einfach mal losspülen, weil
Ich glaube auch, dass vielleicht da gut funktionieren würde, wenn man sich einfach das Brettspiel kauft, als zwei Hintergrundbücher, je nachdem, welche Ära an interessiert. Und sie das mit dem Rollenspiel einfach vielleicht damit ein anderes System ergänzt. Dass man einfach dann sagt, okay, vielleicht ein System, wo es vielleicht auch Mechs gibt, die das ein bisschen abdeckt hat.
Also nicht DSA.
Ja, da genau.
Relativ wenig Mechs, muss man sagen. Zumindest soweit mir bekannt.
Genau. Und oder auch vielleicht, weil du es gerade auch vorher angesprochen hast, vielleicht ist es ein Apokalypse-basierendes System, dass man das einfach hernimmt und nur mit dem das macht. Ja. Und ich sag's jetzt auch ganz ehrlich, die haben für mich haben sie einen gewissen emotionalen Bezug, das erste zum Beispiel Edition von MechWarrior und ich finde es cool. Mhm. Aber wenn man es objektiv betrachtet, ist das System ja ein bisschen. Aber es ist cool, alles drum und dran. Und mir gefällt es auch voll. Und also wenn ihr Kampagne leitet, würde ich es ja mit den wahrscheinlich mit der ersten Edition, also Mischung aus der ersten und zweiten Edition leiten. Die dritte ist schon ein bisschen zu, das hat diese Live-Paths und ist echt cool, aber das basiert schon auf zehnseitig und es ist nicht mehr irgendwie in einer Linie mit dem Brettspiel. Und deswegen finde ich es. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja. Und insofern ist es vielleicht sogar die bescheideste Herangehensweise, dass man es in den Hintergrund einliest und einfach irgendwie ein System, mit dem man vertraut, das praktisch hernimmt und das als Basis für das Ganze nimmt und die Mechkämpfe auch vielleicht abstrakt nimmt oder als Fahrzeugkämpfe, je nachdem, welches System man nimmt. Und das ist vielleicht sowas Bescheideste.
Ja, ich glaube, da ist es am geschickt, wenn man sagt, okay, gut, wenn man ein System kennt und am besten vielleicht sogar noch mit 2- oder 3-seitigen Würfel benutzen kann, wo das die Wurfmechanik vielleicht ähnlich ist, dann verwirrt man die Spiele vielleicht nicht so.
Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ja stimmt, GURPS, ja. Wobei, also bei GURPS, da sagst du was ganz was Gutes, weil ich habe jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen bei mir und habe mir jetzt mal kurz überlegt, ich kenne eigentlich kein einziges Rollenspiel außer MechWarrior, wo jetzt irgendwie groß Mechs vorkommen, also systemisch. Es gibt, also bei die ganzen...
Bitte? Von Richard Hasarian Games. Mekton ist ein ganzer, man ist auch schon ein paar Echnat gibt es.
Aber so irgendwie, wo ich sage, also jetzt ein besser gesagt, ein generischeres Science-Fiction-Spiel, wo es nicht nur Raumschiffe, Raumjäger, Antikraftbahns und so weiter gibt, wo es jetzt dezidiert also so Mechs gibt und nicht nur irgendwelche Kampfanzüge, sondern also Exosuits, sondern Mechs so, also in der Richtung, da fällt mir jetzt nicht so viel.
Wie meinst du Mechs jetzt? Also
na, wo ich die Fahrzeugklasse sozusagen habe. Also bei Shadowrun gibt es alles, aber keine Kampfanzüge und keine Mechs. Mhm. Star Trek tut mir Spaß, Star Wars in Wirklichkeit auch.
Ja. Ja, das ist der Schwerpunkt, war ganz anderer.
Nee, aber ich sag nur, so Dings.
Ich glaube auch, dass das
also so
dass
Walker die irgendwie.
Ja, es gibt schon, wo es dazugeben hat. Zum Beispiel 2003, die gibt so Kampfgear und bei Battlelords of the 20, was weiß ich, was wie Century gibt es auch irgendwas praktisch so.
Cthulhu Tech.
Cthulhu-Tech, ich wollte jetzt nicht
sagen. Cthulhu-Tech gibt es zum Beispiel.
Ich wollte jetzt nicht sagen, weil
lesen,
ich ein bisschen weiter aus.
Ich werde es einmal lesen und
weil ich habe nämlich natürlich. Cthulhu-Tech, muss ich sagen, hat sehr starke Einflüsse in diesen ganzen, wo Battlegar seine Einflüsse hat. Und man kann zum Beispiel das Kampfsystem von oder das System von Cthulhu-Tech eigentlich ohne Probleme für das für Battlegar hernehmen.
Ich habe die Hintergrundbücher stehen, ich muss es einmal lesen.
Du hast es nicht, ich habe es auch schon geleitet, das ist voll geil.
Ich muss es einmal lesen, ja, und dann sehen wir weiter.
Also, ich habe es einmal überflogen vor.
Es ist halt, ja, du hast, jede Fraktion hat irgendwelche Mechs, die halt.
Ich glaube, dass einfach so ist, man nimmt ein Regelsystem her und tut es dann auf dem aufbauen.
Ich bin ja das Gescheiteste. Ich bin ja Team mehr Mechs in Star Trek, ja. Mit Kampfläufer war der Dominion-Krieg kein Problem gewesen.
Tja.
Möchte ich jetzt einmal sagen, ja.
Definitiv, ja.
Shoutout.
Definitiv. Shoutout. Sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Im Großen und Ganzen.
Also naja, wir haben die Romane nicht wirklich angesprochen, es gäbe da schon noch was, aber ich glaube, dass das interessant ist, auch dass man ein bisschen Einblick kriegt, wie das entstanden ist, dass man die ersten Romane so durchliest. Das ist die erste Trilogie von William H. Keefe. Die sollte man sich vielleicht durchaus anschauen. Technisch sind der erste Roman, der geschrieben worden, der sozusagen in Auftrag gegeben worden ist, Schwert und der Dolch von der Adolf Meyer. Und die Warrior-Trilogie vom Stackball, das sind einmal sicherlich die ersten so 7 Bücher, die man sich vielleicht praktisch da mal rein von dem her.
War die Great Death Legend da schon dabei?
Great Death Legend ist das war die erste von William H. Keefe. Das war halt diese Entscheidung auf Thunder, wir sollten
noch sterben. Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern an die erste Szene, weil ich habe es noch gelesen.
Ist auf jeden Fall der Roman, der anfängt mit den Worten, der Verräter. Ah, okay. Steigt er mal gleich mal so ein und damit ist man sofort drinnen. Und die drei, also vor allem die von William H. Keefe, Junior, die drei ersten Bücher, die beschreiben das echt gut. Und das Flair und das Feeling und das ist auf jeden Fall.
Es ist lustigerweise bei Shadowrun auch nichts anderes. Die ersten 5 Romane sind perfekt und dann...
Ich sage nicht, dass es nachher keine guten mehr gegeben hat. Ich sage nur, dass es zum Einsteigen vielleicht interessant ist. Es hat nachher sehr wohl der Robert Thurston, die Jadefalken, diese Geschichte praktisch von Aidan Pryde, die sind alle drei wirklich sehr gut. Der Stackball schreibt leider nicht sehr gut Kämpfe dafür, war wirklich gut ist, sind die politischen Geschichten. Die hat er echt gut kennen, die, also deswegen ist die Warrior Trilogie, die Grenzkriterologie einfach aus Handlungsgründen interessant, weil der kann es wirklich gut machen. Ich meine, die Kämpfe sind halt, ja, das kann er echt nicht. Der ist, da ist praktisch, habe ich auch schon die Augen gerollt, wenn ich wieder gelesen habe, wenn der Laser traf und die Panzerung ran in Bächen runter oder so. Der hat das immer auf die gleiche, ist auch deswegen einmal angesprochen worden, oder hat in einem Interview dann zur Verteidigung praktisch gemeint, ja, es gibt halt nur eine Art, wie ein Laser was trifft. Es gibt nicht so viele Arten, wie ein Laser was treffen kann. Also, ja, dann beschreib's halt nicht, war mein erster Gedanke.
Aber ich muss noch eine Lanze brechen. Zweite Lanze. Wie ich das erste Mal, also ich kann mich noch erinnern, Shadowrun-Bücher habe ich später gelesen, so Battle-Romane. Und es war das erste Mal, dass ich eine Werbung gesehen habe in einem Buch.
Magisuppen?
Ja.
Ja, die Magisuppen.
Die ohne Scheiß, die kenne ich auch.
Ja. Und aus zwar, den Heine-Büchern.
Genau, aus den Heine-Büchern. Und ich kenne mich eben nämlich am Aufnahmeort, der halt mein Wohnzimmer ist, stehen im Hintergrund mein Star Trek sammeln und da habe ich ein paar ganz alte Star Trek Bücher, die ganz am Anfang sind. Und die haben auch diese Maggi-Suppenwerbung und das ist so interessant, weil das ist, wenn du im Lesen drinnen bist, du merkst das oft nicht. Weil es ist irgendwie so, bei der Geschichte, dann ist ein Absatz und dann, jetzt haben sich unsere Helden eine Pause verdient mit Maggi-Suppen und dann lest du es und denkst dir, wieso kommt in einem Star Trek-Roman eine deutsche Suppe vor? Und dann checkst du das, dann plant man um und da ist dann die Werbung. Ja. Das ist eine ziemlich miese Partie gewesen, gibt es in den Eichern nimmer. Aber tatsächlich, ich habe das
gerade. Ich weiß, es schon ein bisschen aus dem Ganzen rausholt, aber das ist halt ein anderes Thema.
Aber die Marketing-Kampagne dahinter finde ich ja absolut lustig eingesetzt, aber blöd für den Leser.
Ja, das stimmt. Ich frage mich auch, wer sie überlegt hat, bei Maggi dass die Typen, die so Science-Fiction-Romane lesen, jetzt Magie fertig suchen.
Ich glaube einfach nur, dass sie gedacht haben, das sind Spieler, Rollenspieler, Brettspieler, die kennen nur Instant
Suppen. Die haben eine Mikrowelle, die sind
genau,
technisch affin.
Genau, ja. Genau, so in der Richtung. Die haben, die leben im Studentenheim, die sind nicht bei Mami, somit müssen sie auf alle Fälle das.
Genau, die kochen die Suppe nicht mit dem Herz, sondern mit der Mikrowelle.
Es sind viele verletzende Stereotypen gerade vorgekommen, ja. Ich fühle mich jetzt getriggert.
Mhm. Ja, wir sagen ja, das waren ja diese Instant-Suppen drin, die mit heißem Wasser so aus der Mikro irgendwie aufgestellt.
Das war damals so, ja. Das waren so.
Nein, damals
ist
es ja nur, aber.
Das war damals so.
Ja, das war damals, ja, damals.
Seinerzeit war alles in Schwarz-Weiß.
Die. Genau. Ja? Nein, also so wie du jetzt wieder
die Autos waren aus Holz und die Satelliten.
Genau. Sicher. Ja, kennst du das Video nicht mit dem Holzspoiler drauf? Auf den
genau, Typen, der Holzspoiler, also, genau, ja. Genau.
Gibt's uns.
Ja. Netflix hat es noch mit Untertitel gegeben.
Das war damals noch ein Videoverleih, nur von dem abgesehen.
Ja, das stimmt auch.
So wie du jetzt diese China-Nudeln kriegst und so weiter, also in die Plastikbecher, so hat es damals nur die Magie-Dinger gegeben, so die One-Potion-Geschichten. Die Magie in der Form, glaube ich, gibt es nicht mehr, nur mit diesen China-Dinger.
Muss ich leider sagen,
auch kann man das doch
seit ich keine Werbungen mehr in Bücher lese von Magie, habe ich keinen Grund mehr, dass ich Magie kaufe. Damals ist es von der Customer-Journey her gegangen.
Interessantes weniger, das im Sinne von, warum haben sie es gerade in die Bücher so eingegeben? Die Frage ist das, wie ist bitte Magie zu Heine gekommen als Werbepartner?
Weil die werden nebeneinander gewohnt haben oder so, da wird der
eine mit den anderen kennen. Kennt.
Du, Kalle kennst du da nicht, also für die Suppe.
Du meinst, die sind auf der Yacht gewesen, haben nebenbei noch Golf gespielt und haben sie dann den Deal ausgemacht.
Die meisten Geschichten sollen so Anwandel und Geschäftsanbahnungen sind einfach, dass einer irgendwie
anderen kennt. Ich würde sagen, wir haben wieder ein Thema für einen eigenen Podcast, nämlich wie Magie zu Heine kam.
Genau. Das war aber schon wirklich nicht uninteressant.
Vielleicht haben wir da Zeitzeugen oder sowas und vielleicht findet man dann Found.
Wir zwar sind Zeitzeugen, ja.
Jetzt war es ein Zeitzeugen, ja. Aber ich frage mich, wenn man das jetzt machen würde, was jetzt drinnen war, auf einmal in der Mitte beim Buch ist Netflix-Werbung.
Ja, irgendwas Animiertes wahrscheinlich sogar.
Nein, nicht animiert.
Also zumindest der Hyperlink war auf alle Fälle dabei.
Der Hyperlink auf über 20
Zeilen auf TikTok oder sowas, ja.
Nein, stimmt nicht, es war tatsächlich, war wahrscheinlich ein QR-Code drin. Ja.
QR-Code auf alle Fälle und vielleicht nur ein Symbolfoto, was vielleicht nicht direkt auf die Firma darauf hinweisen wird, so was wie invertiertes McDonalds-Logo
oder
so.
Oder sowas, ja.
Auf alle Fälle danke, dass wir sie wieder in dieser illustren Runde getroffen haben und ich gehe davon aus, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ganz genau. Tschüss.
Tschüss.